Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Daniel Harrich. Herr Harrich, ich grüße Sie zum wiederholten Male.
Vielen herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Wir wollen heute über ein Thema reden, was ziemlich unappetitlich ist. Aber das ist ja klar, Sie sind ein investigativer Journalist und diesmal geht es um Pharmacrime. Es geht um Medikamente, gefälschte Medikamente oder Medikamente, die irgendwie dubios an uns verkauft werden. Wir nehmen die dann und haben mit unterschiedlichsten Folgen zu rechnen und auch zu kämpfen. Sie sind ja jemand, der sich schon sehr lange mit gefälschten Medikamenten und mit Nebenwirkungen von Medikamenten beschäftigt. Ich erinnere mich an einen Film zum Thema Contergan. Erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere daran, das ist ja aus dem Straßenbild weitgehend verschwunden. Menschen, die vollkommen fehlgebildet durchs Leben schreiten müssen, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft ein Präparat genommen haben, ein Schlafmittel, was zu Missbildung geführt hat. Darüber haben Sie einen Film gedreht. Es gab noch zwei weitere Filme zum Thema Pharmacrime, können Sie gleich vielleicht mal sagen, auf denen auch das Buch hier quasi basiert.
Genau, angefangen hat das alles mit der Thematik Contergan, also dem Wirkstoff Thalidomid, der in den 60er Jahren auch in Deutschland an schwangere Frauen verabreicht wurde als Beruhigungsmittel, als Schlafmittel. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass es desaströse Nebenwirkungen hatte. Die Amerikaner beispielsweise, die Kontrollbehörden in Amerika, die Food and Drug Administration, also FDA, hat diese Vorzeichen frühzeitig erkannt und das Präparat dort nicht zugelassen. Also nur, das ist wieder so einer der zentralen Punkte, Zulassungsprozesse und Kontrollen, und hat somit eben Schlimmeres in den USA verhindert. In Deutschland geht es um Tausende eben Geschädigte, die über viele Jahre hinweg totgeschwiegen wurden von der Industrie, von dem damals verantwortlichen Hersteller Grünenthal, der eben hinter diesen Präparaten stand. Mittlerweile gibt es Entschädigungsfonds, mittlerweile hilft man den Menschen, aber Hilfe kann natürlich auch nur so weit im finanziellen Sinne helfen. Die Schäden sind fürs Leben und ein Großteil dieser Menschen leben ja auch nicht mehr, leider.
Mhm. Hat es einen Gerichtsprozess gegeben, der die Firma Grünenthal verklagt hat?
Es gab damals Versuche, es gab Argumentationen mit Verjährung und letztendlich die Verantwortlichkeit. Das ist ja immer die Frage. Das höchste Gut im Bereich der Medizin und der Pharmaindustrie ist ja auch Verantwortung. Mhm. Und Verantwortung tragen will eigentlich niemand. Wir sind während den Dreharbeiten in den 2000er Jahren zu Contergan in Brasilien auf eine neue Generation Contergan-geschädigter Kinder gestoßen.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja, weil dort Contergan zur Bekämpfung von beispielsweise Lepra und auch Krebs und HIV als Wundermittel eingesetzt wird. Also das zeigt auch wieder, wie scharf, auf welcher Messerschneide man sich im Pharmabereich bewegt. Einerseits unheilbringend, tödlich und desaströs, andererseits Wundermittel. Es darf halt nicht von schwangeren Frauen eingenommen werden.
Das müsste man eben publizieren.
Eben. Und was damals in Brasilien eben passiert ist, ist, dass schwangere Frauen eben die Markierungen der Tabletten schwangerer Bauch, Frau mit schwangerem Bauch durchgestrichen, als Abtreibungspille missverstanden haben. Mhm. So sind wir im Thema Contergan dann eben weitergekommen, haben diese neue Generation nachweisen können. Als wir damals, 2006, in Brasilien unterwegs waren, haben wir Ärzte getroffen, die uns gesagt haben, Contergan, das ist Thalidomid, das ist ein Problem. Ein ganz großes Problem, das wir in Brasilien haben, sind Fake Medicines, Counterfeit Medicines, also gefälschte Medikamente. So sind wir zum Thema gefälschte, also Medikamentenfälschungen gekommen, haben dann 2009 einen Themenabend für Arte und eine Story im Ersten in der ARD gemacht, Wirkstoff Profit. Da ging es noch größtenteils um, ich sage jetzt mal, die kriminellen Machenschaften von Fälscher, vor allem im Lifestyle-Bereich, also Potenzpräparate, Abnehmmittel.
Appetithemmer und sowas.
Alles. Solche Sachen, also wo ein Schamfaktor einfach besteht, gegeben ist für den Patienten.
So dass derjenige, der bestellt und merkt oder nicht betrogen, dann nicht zur Polizei geht. Ich habe Viagra, das geht gar nicht.
Genau, also das einmal das nicht. Und auch generell die Leute, die besonders gerne natürlich Potenzmittel sind möglicherweise die Leute, die halt andere Probleme haben, Herzinsuffizienzen, Übergewicht und denen ein Arzt diese Pillen gar nicht verschreiben würde. Also ich sag mal, das ist natürlich das perfekte Geschäftsmodell damals gewesen. Da ging es um Milliardenumsätze weltweit. Damals waren wir aber auch mit dabei, als einer der ersten großen Krebsmedikamente-Skandale aufgedeckt wurde. Das war die Geschichte von Peter Jebens, einem Pharma-Zwischenhändler, Deutschen, der mit Sitz in Dänemark, der über Quellen weltweit eingekauft hat. Also Medikamente werden ja heute auf globaler Ebene gehandelt, man will sagen verschachert.
Aber auch Handelsketten, die mit 30 Stationen und mehr gar nicht überschaubar sind.
Völlig unüberschaubar, und damals konnten wir eben mit aufdecken, dass letztendlich ein Netzwerk aus fragwürdigen Zwischenhändlern gefälschte Medikamente. Es ging damals um Präparate Avastin, glaube ich, von Roche, die über Dubai nach Europa, nach Dänemark und dann eben von Dänemark nach Deutschland verkauft wurden.
Aber dann made in Switzerland stand drauf.
Ja, ja, also angeblich Originalpräparate, die aber nach Labortests keinerlei Wirkstoff aufgetaucht in hatten. An dem Thema sind wir weiter dran geblieben und 2017 gab es eben den großen Themenabend Gefährliche Medikamente in der ARD mit dem Spielfilm Gift, der Dokumentation Gefährliche Medikamente, dem Buch Pharmacrime und dem Online-Auftritt pharmacrime.de.
Herr Harich, wenn man heute in eine Apotheke geht und sich dort ein Medikament holt, was man wirklich benötigt, ich sage jetzt nicht irgendwie was gegen Kopfschmerzen oder so, sondern man braucht es, weil man hat Bluthochdruck und benötigt es oder hat sich eine wirklich schwere Infektion angefangen und ist angewiesen auf dieses Medikament, weil es sonst bergab geht, vielleicht bis zum Tode führt. Wie sicher kann man sein, dass das, was der Apotheker, der Mann in Weiß, der einen gewissen Respekt genießt, muss man dazu sagen, genau wie ein Arzt, dass der das, was er über den Tresen schiebt, dass das, was drin ist im Ding, tatsächlich das ist, was ich bestellt, was ich bezahlt habe. Und wie sicher kann ich sein? Also auch wenn der mich vielleicht gar nicht betrügen will, weiß er denn, was drin ist?
Deutsche Apotheken sind sicher. Sind sicherer als Apotheken in Nigeria oder in Indien. Sie sind aber genauso sicher wie eine deutsche Metzgerei oder ein deutscher Autoverkäufer. Wenn Sie ein deutsches Auto kaufen, wären Sie bis vor 2 Jahren auch nicht davon ausgegangen, dass der Diesel mit Abgas betrügt. Und Gammelfleischskandal, da erinnern wir uns ja alle noch zurück. Apotheker und Ärzte und die Pharmaindustrie an sich genießt ein relativ hohes Ansehen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass im Rahmen der Globalisierung die Auslagerung der Produktionskapazitäten analog zur Bekleidungsindustrie, wie bei T-Shirts von H&M, die Produktion nach Fernost, vor allem Indien und China, ausgelagert worden.
Und Indien.
Indien und China, genau. Und die haben mit denselben Problemen zu kämpfen, wie eben auch die Bekleidung. Also wie die Bekleidungshersteller. Das Ding ist halt, dass man T-Shirt nicht isst und nicht auf eine heilende Wirkung hofft. Und da
auch nicht darauf angewiesen
ist. Und auch nicht darauf angewiesen ist. Und da beginnen die richtigen Probleme. Und generell muss man auch unterscheiden, beziehungsweise die Definition, die in meiner Wahrnehmung völlig falsch ist, der Medikamentenfälschung einfach mal neu definieren bzw. auseinandernehmen. Es gibt einerseits die Fälschungen an sich, das heißt Produkte, die den Anschein erwecken sollen, Medikamente zu sein, die aber nicht sind.
Da ist irgendwas anderes drin, Traubenzucker.
Da ist irgendwas anderes oder Giftstoffe oder falsche Wirkstoffe, hergestellt von Kriminellen außerhalb der Pharmaindustrie, die versuchen oder zum Teil drinnen, es gibt ja immer auch diese Grauzonen dazwischen, die versuchen letztendlich Geld zu verdienen, indem sie gefälschte Produkte im klassischen Sinne verkaufen.
Also wie die Gucci-Handtasche, die eben nicht von Gucci ist.
Wie die Gucci-Handtasche, die nicht original ist. Das gibt es auch in deutschen Apotheken. Das ist aber ein Problem, das, ich sag mal, relativ überschaubar ist, das vielleicht dann eher diese sogenannten Reimporte, was auch ein weiteres großes Problem im Bereich des Arzneimittelmarktes ist, betrifft. Dann gibt es aber, und das ist der weitaus größere und viel gefährlichere Markt auf globaler Ebene und das größere Problem, und das sind die sogenannten minderwertigen Produkte, die Substandard-Medikamente. Das heißt, es sind Medikamente, die legal und original produziert sind, in der legalen Handelskette vom legalen Originalhersteller oder generischen Hersteller, die aber die Qualitätsansprüche nicht mehr erfüllen, weil die Auslagerung der Produktionskapazitäten siebenmal um die Welt in drei Ecken irgendwo stattfindet, jenseits jeglicher Kontrollmechanismen, und unsere Kontrollinstanzen gar nicht die Chance haben, da hinterherzukommen.
Das heißt, wir sprechen auch darüber, Sie haben ja sehr viel auch gedreht, dass der Zoll dann an der Spitze des Eisberges kratzt, 3% rausfischt und stellt fest, da wird Zeug in Quantität angeliefert. Das ist der absolute Wahnsinn. Nur er ist ja bloß die Spitze des Eisberges. Er kann ja nur Stichprobenarten machen. Aber lassen Sie uns hier...
Zum Zoll muss man auch sagen, der Zoll kann natürlich auch nur die illegalen Waren kontrollieren. Das heißt, da geht es tatsächlich um gefälschte, um nicht zugelassene Medikamente, die auf dem Post- oder
LKW-Weg,
Postschiffe, Flugfracht oder eben über die Straßen rollen. Wenn die minderwertigen Medikamente in der ganz legalen Lieferkette unterwegs
mitschwimmen,
da kann der Zöllner machen, was er will. Der hat überhaupt keine Chance. Da hat nicht mal der Apotheker oder der Arzt eine Chance.
Und das, was Sie beschreiben, macht die Sache natürlich sehr, sehr unangenehm, weil Sie beschreiben es in Ihrem Buch, es nicht nur so ist, was Sie gerade beschreiben, dass aufgrund des Kostendrucks und des Outsourcen und dass wir einen Subunternehmer haben, der wieder einen Subunternehmer, der wieder einer, und alle haben sich die tollsten Verträge geschrieben, wo drin steht, dass es eine super Qualität ist. Am Ende kommt auf der einen Seite dieses Produkt raus, aber es gibt ja auch Pharmafirmen, die ganz bewusst wissen, dass das alles so läuft, die sogar mitmischen. Und da gibt es dann auch die Verbindung von Pharmakartell zu Drogenkartell. Also woher bekommen dann die Drogenkartelle in Mexiko zum Beispiel die Substanzen? All das sind ja graue Märkte, wo man nicht genau weiß, wer mischt da mit. Es gibt auch sehr viele schwarze Schafe in weißen Kitteln, die mitmischen, bis ganz nach oben. Von daher noch einmal.
In Mexiko, wir haben keine direkten Verbindungsnachweise, haben auch da nicht recherchiert, inwiefern jetzt Pharmaunternehmen die Substanzen für Drogenproduktion liefern. Wir haben aber in Mexiko ganz speziell zwei schreckliche Fälle festgestellt. Ein Fall, in dem ganz klar ist, dass Kartelle, das Sinaloa-Kartell in dem Fall, Pharmahändler aufgekauft hat, also sich in die legale Pharmaproduktion eingekauft hat. Und ein anderer schrecklicher Fall aus dem letzten Jahr, aus den letzten zwei Jahren, wo sich herausgestellt hat, dass der Gouverneur des Bundesstaates Veracruz onkologische Kinderkliniken, also Kinderkrankenhäuser, in denen krebskranke Kinder versorgt werden, von einem Pharmaunternehmen beliefert hat, also einem Pharmazwischenhändler, der Mafia gehört, und zwar mit letztendlich destilliertem Wasser. Das heißt, die Chemotherapien, da ging es auch um Roche, Avastin, dass die Kinder, die krebskranken Kinder, als lebenswichtige Medikamente bekommen haben sollen, hat sich herausgestellt, war letztendlich nur Wasser. Der Gouverneur ist abgehauen mit, ich glaube, 20 Millionen Dollar in bar, wurde dann Anfang letzten Jahres gefasst. Riesenskandal und zigtausende Opfer, zum größten Teil Kinder, die krebskrank sind. Mhm. Also die Überschneidung zwischen organisierter Kriminalität und Pharmakriminalität ist in Mexiko ganz enorm. Mhm.
Sie weisen im Buch darauf hin, dass das Wort Drugs im Englischen ja sowohl Medikament als eben auch Droge bedeutet. Bei uns Drogerie. Da kann ich alles mögen. Und Medikamente sind ja letztendlich auch falsch dosiert eine Droge oder aber können natürlich abhängig machen.
Es gibt missbraucht werden.
Ja. Aber weil wir gerade so tief schon im Thema drin sind, ich muss mal zwischenfragen, nicht jeder ist ja da so bewandert, vielleicht weil das auch erfolgreich verdrängt. Also gefälschte Medikamente sind das neue Kokain. Es sind wirklich exorbitante Margen, die deutlich über dem von harten Drogen liegen. Nur die Vertriebswege und die Gefahr für die Händler, das ist deutlich geringer, weil er bleibt im Anonym, indem er über das Internet verkauft. Nur der Kunde selber, der bestellt das, und das wird nicht unter dunklen Brücken verkauft. Lassen Sie uns mal da nochmal einsteigen, wie das anfing. Also es ging ja los mit diesen Lifestyle-Drogen. Da entwickelte sich der Markt.
Nein, der dritte Mann. Wenn Sie sich an den diesen gigantischen Film
Wien, Zweiter Weltkrieg.
Genau. Ja. Während im Zweiten oder der Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg in Wien spielt. Da ging es um Opiate, da ging es um Antibiotika, die letztendlich für Kriegsrückkehrer für die Behandlungen eingesetzt werden sollen und wo einfach Fälschungen verkauft wurden. Mhm. Das ist der dritte Mann.
Also ist ein altes Geschäft.
Das ist ein Geschäft, das es immer schon gab. Letztendlich Lucky Luke, ich weiß nicht, ob Sie die Comics kennen, aber der Quacksalber, der Arzt, der durch die Western Städte reitet und versucht, irgendwelche Schlangenöle als Medikamente zu verkaufen. Das ist alles, das gab es immer schon, Quacksalber.
Okay, das hat es schon immer gegeben, aber ich möchte darauf abheben, spätestens mit diesem Produkt wie Viagra, was ja für Pfizer zu enormem Gewinn geführt hat, muss dazu sagen, das, was das Medikament kann als Potenzmittel, das war ja so nicht geplant, hat sich ja als Nebenwirkung herausgestellt.
Das war beim Aspirin nicht anders.
Ja, war ja eigentlich was anderes, aber mit dem Internet und der Anonymität fing
das große Geschäft.
Genau, gab ein großes Geschäft, auf das Leute aufmerksam wurden.
Absolut.
Dann gibt es auf der anderen Seite, da kann man sagen, ja, wenn du diesen Quatsch selber kaufst, bist du selber schuld und so weiter. Aber dann gibt es eben diesen anderen Bereich, über den wir hier auch sprechen, wo man sagt, okay, da kaufen Menschen sich kein Lifestyle-Präparat, weil sie abnehmen wollen oder ständig 80 Frauen beglücken, sondern sie brauchen es tatsächlich.
Abhängig davon,
weil sie eine Krebstherapie zum Beispiel brauchen. Genau. Und das sind diese hochpreisigen Medikamente. So eine Krebstherapie kann ja auch gut und gerne auch schon mal also $25,000 im Monat kosten.
Ja, ja.
Und das heißt, man kann sich vorstellen, was so ein paar Ampullen dann kosten. Und wenn dann eine Apotheke oder ein Hersteller das günstiger anbietet als Reimporteur, dann nimmt man das wahr. Auch als Krankenkasse nimmt man das natürlich wahr. Und das ist der zweite große Markt. Aber lassen Sie uns mal über diese Möglichkeiten der Fälschung nochmal sprechen, weil Sie das ganz kurz gemacht haben. Wie geht das organisierte Verbrechen heute an die Sache ran, um den Markt zu übernehmen, ohne dass er das wirklich merkt? Wie fälscht er? Was sind die Zugangswege? Außer, dass er das nachbaut, knallt er sich rein in die Lieferketten, produziert er Verpackungen, die genauso aussehen? Was sind da die Spielarten?
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Im Buch Pharmacrime listen wir in einem großen Kapitel im Buch letztendlich die Wege der gefälschten Medikamente, also der kriminellen Fälschungen, detailliert auf. Es gibt Beispiele von, ich sag mal, den Hinterhofglitschen in Indien, wo mit einfachsten Methoden Bauzementmischern irgendwelche blauen Pillen zusammengemischt werden, die dann händisch verblistert und dann eben verschickt werden. Mhm. Es gibt aber genauso, und da, das ist eben auch ein großes Problem der Pharmafirmen, Insider. Da, wo es um viel Geld geht, da sind auch Mitarbeiter der großen Pharmakonzerne nicht davor gefeit, zu sagen, naja, wenn das Geld stimmt oder die eine soziale Notsituation oder wie auch immer, also wir haben alles Mögliche miterlebt und recherchiert, wo es dann plötzlich Leute gibt innerhalb des legalen Systems, die halt dann Verpackungsdaten, Blisternummern oder eben auch Originalmedikamente oder Wirkstoffe, Anleitungen etc. An kriminelle Banden weitergeben. Mhm. Zum Teil sind es, und das muss man einfach auch so sehen, hochprofessionelle Banden aus dem im Rahmen der organisierten Kriminalität.
Man kennt sich.
Man kennt sich, die letztendlich diese Waren einmal rund um die Welt verschippern. Mhm. Und teilweise findet man dieselben gefälschten Präparate auf dem europäischen Markt, in Lateinamerika, in Nordamerika und in Asien wieder, aus denselben Produktionschargen. Mhm. Es gibt sogar, Ermittlungen haben das gezeigt, groß angelegte Operationen, die letztendlich nichts anderes machen, genauso wie bei der gefälschten Gucci-Handtasche, die halt dann Viagra fälschen oder andere Mittel.
Ich bin in Ihrem Buch auf einen Wort gestoßen, Moonshine-Produktion.
Genau.
Können Sie das finde ich schon auch, sehr dreist.
Nein, auch das gibt's. Also das kommt ja letztendlich im Moonshining aus dem Bereich der Alkoholherstellung in den USA während der Prohibition, wo eben im Dunkeln der Nacht produziert wurde. Und das ist hier im Rahmen der legalen Pharmaproduktion. Und Pharmaproduktion, das darf man sich nicht so vorstellen, ob es, ich sage jetzt mal, Bayer, Pfizer, Merck oder GlaxoSmithKline, die gibt, die dann ihre Fabriken haben. Bayer, Leverkusen, da steht die große Fabrik und produziert alles, was die Firma Bayer so vertreibt. Nein, das ist ein ausgeklügeltes globales Netzwerk mit Produktionsstätten und Subproduzenten und Zulieferern und Unterfirmen und Lohnarbeitern. Einmal rund um die Welt und zurück, also ein Wunder, dass es noch keine auf dem Mars gibt, die letztendlich für diese Marke, für diesen Hersteller produzieren und zuliefern. Mhm. Und da gibt es ganz klare Fallgeschichten und recherchierte Fälle, wo letztendlich, wenn die Charge, also neben dem Auftrag von 100.000 Tabletten XYZ für den großen Markenhersteller, halt dann nochmal 100.000 oder wie auch immer.
Die Maschine macht ein paar Überstunden.
Genau, die Maschine und die Mannschaft machen ein paar Überstunden und keiner schaut so richtig hin. Und da kommen wir wieder zu einem großen Problem. Deswegen, es ist nicht ganz separat. Also die kriminellen Fälscher und die Substandard legalen Medikamente haben schon eine große Überschneidungsfläche, weil es alles damit zu tun hat, dadurch, dass das oder letztendlich alles auf einen Gemeinschaftskern zurückzuführen ist. Mhm. Und das ist die Auslagerung der Produktionskapazitäten und die fehlende Kontrolle.
Herr Harich, ich möchte noch mal hier konkret von Ihnen Zahlen wissen. Wie viele der Medikamente, die wir hier in Europa und in den USA kaufen können, wo dann eben draufsteht Made in, sind denn tatsächlich Made in Europe, Made in USA? Werden hier produziert?
Erschreckend wenige. Es ist besonders im Bereich der lebenserhaltenden Medikamente, kommt sehr, sehr viel aus Asien, aus Fernost.
30%?
Eher 70%, 80%, 90%. Wenn wir in den Bereich der Antibiotika gehen, gibt es meines Wissens in Nordamerika und Europa gar keine Produktionsstätten mehr zum aktuellen Zeitpunkt. Da gab es noch bis vor 1-2 Jahren in Deutschland einen Produzenten, der Antibiotika gefertigt hat und der hat auch zugemacht. Mhm. Das heißt, und das ist jetzt da reden wir jetzt gar nicht mal mehr über einen gesundheitspolitischen Aspekt, sondern das geht jetzt um letztendlich das Leben, also die Gesundheit und das Leben von uns als geostrategische Interpretation. Wenn es einen Handelskrieg mit China geben sollte, und ich meine, momentan ist es ja alles eine relativ unsichere Geschichte global. Ja.
Man weiß nicht, was dem weißen Mann im Weißen Haus übermorgen einfällt. Könnte sein.
You never know. Also momentan wird man generell immer wieder überrascht. Dann gibt es vielleicht übermorgen keine Antibiotika mehr auf dem europäischen Markt, weil das kommt alles, die Wirkstoffe zumindest, aus China. Und zum geringeren Teil aus Indien. Mhm. Das ist sehr erschreckend, also besonders in der heutigen Zeit, wo Handelskriege tatsächlich Realität sind. Mhm. Wir sind vollkommen abhängig in der Produktion der Wirkstoffe und der Fertigmedikamente von China und Indien.
Ist das den Apothekern eigentlich klar?
Den Apothekern, glaube ich, den Apothekern müsste klar sein, es ist auch ihre Verantwortung, da kommen wir wieder auf den Aspekt Verantwortung zurück, dass diese Medikamente nicht in Deutschland gefertigt werden. Die Apotheker haben aber gleichzeitig auch an sich keine Chance, wirklich zu wissen, was denn in den Medikamenten, den legalen, sauberen Medikamenten, die bei ihnen in den Apotheken vertrieben werden, wirklich drin ist.
Herr Richter, ich brauche jetzt nochmal den Satz. Die Apotheker haben keine Chance zu wissen, was in den Medikamenten, die in ihren Apotheken verkauft werden, drin ist.
Ja, die Apotheker haben keine Chance zu wissen, was tatsächlich in den Medikamenten, die in ihrer Apotheke vertrieben werden, drin ist.
Das heißt, sie müssen es genauso glauben wie ich.
Sie müssen es genauso glauben wie Sie. Tests, Labore haben Apotheken nicht. Die kommen da auch nicht hinterher. Nicht mal die Kontrollbehörden kommen meiner Einschätzung nach ihren Aufgaben nach, zu kontrollieren, inwiefern die Standards überhaupt wahrgenommen werden. Wenn Sie sich die Rückrufchargen anschauen, wie oft aus legalen Apotheken in Deutschland Rückrufaktionen der Pharmahersteller laufen. Das ist täglich, das ist wöchentlich. Rückrufe wegen mangelnder Qualität, wegen Verunreinigungen, wegen Wirkstoffschwankungen. Das ist alles zurückzuführen auf die mindere Qualität oder ein Großteil davon zurückzuführen auf die minderwertige Qualität durch diese ausgelagerte Produktion. Und das ist wieder nur die berühmte Spitze des Eisberges von den Dingen, die tatsächlich auffallen. Ich meine, wie oft kennt man oder jeder Apotheker kennt die Geschichte von Patienten, die umgestellt werden auf ein anderes Präparat oder auch dasselbe Antibiotikum über eine längere Zeit nehmen und sagen, ja, jetzt hat das wieder nicht funktioniert oder mal ein Ibuprofen, das hat nicht ganz so funktioniert wie sonst. Anders gewirkt. Das liegt zum Teil eben nach unseren Recherchen eben auch daran, dass die Qualität nicht einheitlich ist, dass die Schwankungen da sind.
Also dieses Bild, dass der Apotheker sich regelmäßig eine Packung nimmt und das mal auseinandernimmt und mit seinem Gerät das zerstampft und analysiert, das ist natürlich so ein bisschen, wie man die Bäckerwerbung kennt. Aber es gibt ja auch,
Die gute Nachricht ist, dass jeden Tag in jeder Apotheke in Deutschland ein Medikament untersucht wird. Wenn Sie mal bei so einer Untersuchung dabei waren, und das waren wir oft, müssen Sie das aber dann auch wieder in Relation stellen, weil das bedeutet letztendlich, der Apotheker nimmt eine Schachtel, macht es auf, schaut, ob da alles da ist, schaut, ist der Beipackzettel richtig, steckt es wieder rein und legt es wieder
weg. Das ist die Kontrolle.
Was anderes kann er ja gar nicht. Wenn wir anfangen würden, wenn die Apotheken, wissen Sie, was solche Untersuchungen kosten? Da gehen wir in die Tausende von Euro pro Tablette der Untersuchung. Wer soll das bezahlen? Mhm. Ich meine, das ist ja genau das Problem, wenn wir über diese ausgelagerte Produktion und die Kontrolle sprechen. Der oberste indische Pharmakontrolleur, der Chef der indischen FDA, hat uns im Gespräch gesagt, wenn Sie wollen, dass wir hier in Indien jeden Sack Wirkstoff für ein Schmerzmittel, das uns angeliefert wird aus China, kontrollieren und schauen, dass es auch tatsächlich sauber und richtig ist. Und
hat das auch einen Effekt auf den Preis?
Dann müsst ihr aber auch bereit sein, für jede Schmerztablette in Deutschland $200 zu zahlen. Mhm. Und wir wollen es aber für 20 Cent. Und da ist ja, es ist nicht nur die böse Pharmaindustrie, das sind nicht nur die unfähigen Kontrolleure. Es ist ein perfekter Sturm. Einerseits die Pharmakonzerne, die Geld verdienen wollen. Das ist deren Recht. Aber die drücken richtig heftig. Dann sind es die Krankenkassen auch, die einfach Druck machen durch Rabattverträge, die Pharmakonzerne auch richtig unter Druck setzen, um eben nochmal ein paar Cent rauszuquetschen. Die Politik, die nicht richtig reguliert, auch weil sie verhindern wollen, dass wie man immer so schön sagt, die Kosten im Gesundheitswesen explodieren.
Weil hier auch eine Revolving-Door-Politik stattfindet, die gibt es ja auch.
Und es sind wir Patienten, die auch für unsere Medikamente nicht viel zahlen wollen. Wir wollen Top-Qualität zu Aldi-Preisen. Und das ist auch ein Teil des Problems. Und ob wir dann jetzt hier in Deutschland dem chinesischen Arbeiter, der irgendwo am Rühren der Schweinedärme und Rauslösen mit einer Rasiermesserklinge von dem Heparin-Wirkstoff aus den Innenleben der Schweinedärme,
Antigerinnungsmittel zu produzieren?
Ja, wenn der da jetzt ein bisschen synthetische Stoffe beimischt oder anstatt Schweineheparine noch ein bisschen Schafsheparine mit beimischt, kann man dem dann tatsächlich böse sein, wenn der da seine 2-3 Cent mehr verdienen will um seine Familie? Also es ist strafbar, es ist natürlich, aber es ist irgendwo der moralisch-ethische Kreislauf, bringt mich schon dazu, dass ich sage, das Problem liegt auch auf unserer Seite und auch bei uns als Patienten. Das ist der perfekte Sturm.
Herr Harrich, weil wir gerade viel über Heparin sprechen, vielleicht kurz eine Erklärung für alle, die nicht so im Thema sind. Heparin, wer nimmt das, wozu ist das?
Heparin ist ein Blutgerinnungsmittel, das zur Thrombosevorsorge nach Operationen und bei gewissen Krankheitsbildern notwendig ist. Der Skandal an sich im Falle von Heparin, ausgelöst in den USA oder aufgefallen in den USA und dann eben auch in Europa, unter anderem auch in Deutschland, war, dass in der Produktion des Wirkstoffs des Heparins, also des Heparin-Medikaments, synthetische Stoffe dem tierischen Mittel beigemischt wurden und so gesehen die Effektivität des Präparats eingeschränkt wurde. Das heißt, es war plötzlich nicht mehr so wirksam und hat zum Teil sogar zu erheblichen allergischen Reaktionen und bis zum Tode geführt. Und es sind mehr als 100 Todesfälle in den USA aufgetreten, in Deutschland an die 100 schwerst allergische Reaktionen. Von Todesfällen ist offiziell nicht die Rede. Auf globaler Ebene muss es in die Hunderte, wenn nicht in die Tausende Opfer gegangen sein.
Ich möchte gleich nochmal darauf kommen, warum es in Europa und den USA die Medikamentenproduktion so nicht mehr gibt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass im Ausland billiger produziert werden kann. Das hat auch damit zu tun, dass die Art und Weise, was das mit der Umwelt macht, da kommen wir gleich drauf. Aber ich möchte nochmal auf die Apotheken kommen. Es gibt ja in Deutschland 300 Spezialapotheken, die noch richtig anrühren dürfen. Da geht es aber um ganz spezielle Medikamente. Was sind das für Apotheken?
Das sind sogenannte Zytostatika-Apotheken. Also Apotheken, die Zytostatika zur Behandlung von Krebspatienten anfertigen dürfen. Das bedeutet, eine Krebstherapie oder Krebstherapien, Zytostatika, sind pro Patient angepasst. Da geht es um Körpergewicht, um Größe, um die Art der Erkrankung. Das wird von den jeweiligen Onkologen, also den Ärzten und den Kliniken, verschrieben, an die Apotheken, diese Spezialapotheken kommuniziert und von denen dann angefertigt.
Individuell?
Individuell. Im Rahmen der Apothekerschaft spricht man natürlich bei solchen Lizenzen zur Anfertigung von Zytostatika zu einer Lizenz zum Gelddrucken. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, da geht es um hohe Umsätze. Und,
weil die Medikamente eben auch so teuer sind.
Weil die Medikamente extrem teuer sind.
Was heißt das?
Zigtausende von Euro pro Behandlungszyklus locker gehen. Mhm. Und, das muss man auch noch dazu sagen, die Kontrollen in diesem Bereich relativ gering sind, wenn sie überhaupt stattfinden. Und im Fall eines Apothekers in Bottrop, also das ein Fall, der große Schlagzeilen gemacht hat, mit dem wir sehr viel zu tun hatten, ist es erschreckend zu sehen, dass Tausende, wenn nicht Zigtausende von schwerstkranken Patientinnen und Patienten in kreuz und quer durch unser Land und auch innerhalb anderer Länder Europas mit minderwertigen Medikamenten, also letztendlich falsch angemischten, viel zu niedrig dosierten Zytostatika behandelt wurden. Das heißt, letztendlich schwerkranke, todeskranke Menschen kriegen zur Behandlung anstatt des Krebsmedikaments effektiv destilliertes Wasser, wenn sie Glück haben.
Sie haben ja solche Menschen auch zur Rede gestellt und bekamen da auch erstaunliche Antworten, dass es nicht so schlimm sei bei Krebspatienten.
Die Menschen, die kriminelle Taten, solche Taten begehen, die eben hier bewusst todkranken Menschen falsche Medikamente geben, um sich selber zu bereichern, sind auch nur Menschen. Das heißt, sie haben auch ein Gewissen, sie haben auch eine Art Moral und Selbstverständnis, ein Weltbild, das für uns vielleicht unverständlich ist, aber das ist tatsächlich so, dass deren Argumentation mehr oder weniger in dem Rahmen läuft, wie beispielsweise Mai, die sind doch eh todkrank, die werden doch sowieso sterben. Tu. Mhm. Oder wer weiß, es soll Studien geben, die zitiert werden, dass Krebsheilungen besser vorangehen ohne diese Medikamente, die teilweise auch noch nicht richtig erforscht sind oder noch in der Forschung sind.
Also das ist gar nicht so schlimm, was ich da mache.
Genau, also die rechtfertigen sich selber dann auch wieder. Es ist nicht so schlimm, wie wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anders. Die Pharmakonzerne sind ja auch alle nicht sauber und so. Also die legen sich dann schon ihre Weltanschauung zurecht. Letztendlich sind sie aber nichts anderes in meiner Wahrnehmung als eiskalte Mörder.
Mhm. Wenn sich jemand, der ein Händler ist für solche Produkte, wenn sich so jemand seiner Moral besinnt und sagt, also die Verpackung, die ich da gerade angeliefert bekommen habe, ich möchte mal auf den Herrn Jebens zurückkommen, die kommt aus Dubai, steht drauf Made in Switzerland und irgendwie ist was merkwürdig und ich mache auf eigene Kosten, lasse ich das im Labor analysieren, es kommt raus. Das ist irgendein Fake. Wie ergeht es mir da als Whistleblower in der Branche? Wird das gefeiert? Wird das gelobt?
Im Fall von Peter Jebens war es nicht nur, dass die Verpackung auffällig war, sondern auch der Preis. Wenn man ein Präparat, das 500 Euro kosten sollte, für 5 Euro angeboten bekommt, sollte man sich schon mal denken, dass da irgendwo was nicht stimmt. Also auch wenn man natürlich da viel Geld verdienen könnte und viele Leute einfach damit viel Geld verdient haben, auch in diesem Fall. Letztendlich, und das haben alle Whistleblower, mit denen wir, oder eigentlich, ja, man muss es eigentlich sagen, eigentlich alle Whistleblower, die wir im Pharmabereich begleitet haben, bis auf eine Ausnahme, erlebt, die werden fertig gemacht, die werden finanziell ausgeblutet, die werden unter Druck gesetzt, schlimmer als in der Waffenindustrie. Also unser letztes Projekt, der große Projekt, war ja im Bereich der illegalen Waffenexporte. Da haben wir schon gemeint, da wurde mit den Whistleblowern richtig schlimm umgegangen. Die Pharmaindustrie kennt keine Skrupel in dem Bereich. Mhm. Und Nestbeschmutzer mögen die überhaupt nicht.
Es gibt in Ihrem Buch ein sehr prominentes Opfer, was ja mit einem Medikament hantierte, wo dann nicht das drin war, was hätte drin sein müssen oder in einer falschen Dosis. Wir sprechen von Prince. Können Sie den Tod von Prince erklären? Der Mann ist ja jetzt nicht in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, dass er sich sinnlos betrinkt oder Drogen zu sich nimmt. Er war
Nein.
etwas merkwürdig drauf insgesamt als Artist, er war ein großartiger Musiker, aber er lag dann trotzdem tot im Bett. Womit hatte das zu
Tod
tun?
im Aufzug.
Im Aufzug, womit hatte das zu tun?
Ja, also ich sag jetzt mal, extrovertiertes Verhalten ist ja nicht automatisch negativ zu werten. Großartiger Künstler, der letztendlich ein Problem hatte, und das waren Hüftschmerzen, die er als Performer auf der Bühne natürlich nur schwer ertragen konnte. Und laut Angaben seiner Freunde und Bekannten, mit denen wir gearbeitet haben, war er einfach über die letzten Jahre, wie Millionen andere Amerikaner auch, auf Opiate als Schmerzmedikamente umgestiegen
Und
und
abhängig geworden.
abhängig geworden. Das ist einfach ein großes Problem in den USA. Das ist die größte Problematik im amerikanischen Gesundheitssektor momentan, also die Abhängigkeit und die Sucht nach Opium und Opiaten. Und er hat scheinbar Fentanyl, also eigentlich ein Opiat als Medikament haben wollten, also bestellt und gekauft in einer legalen Apotheke. In diesen Tabletten war aber scheinbar nicht der Wirkstoff, der beabsichtigt war, drinnen, sondern ein viel stärkerer, viel höher dosierter Wirkstoff, Fentanyl, an dem ja nicht nur Prince, sondern auch noch der Gitarrist von, ich glaube, The Walking Dead letzten Sommer gestorben ist.
Also er wollte eigentlich Hydrokondon haben,
Er wollte eigentlich Hydrokondon haben, also ein gängiges Opiat, auch
Ja.
sehr stark und schlimm, aber Fentanyl ist, glaube ich, noch mal 200 Mal stärker.
Wenn man da so ein bisschen mehr benimmt, dann hat das extreme
Da sind
Folgen.
also minimale Umstellungen führen zu Herzstillstand, und der Mann ist letztendlich umgekippt. Es ist nicht auszuschließen, dass er Fentanyl haben wollte, aber die Ermittlungen aktuell der amerikanischen Polizeibehörden lassen darauf schließen, dass er tatsächlich dieses Hydrokodon haben wollte, es aus einer der größten Apothekenketten gekauft hat. Also er ist am Tag davor zu mehreren Apotheken gefahren, um sein Rezept einzulösen, hat scheinbar dort eben diese Dose mit angeblichen Hydrokodon bekommen, er hat es genommen und ist tot umgefallen.
Da liegt das Problem. Er hat es nicht unter der Brücke gekauft. Er hat es ganz offiziell als Prince in einer ganz normalen, zertifizierten Apotheke gekauft und ist davon ausgegangen, da ist ein Profi. Ich meine, Apotheker zu werden, ist eine sehr harte Nummer. Es gelingt nicht jedem. Und hat
Absolut.
dann dieses Gift letztlich genommen. Welche Folgen hatte das denn eigentlich für diese Apothekenkette und überhaupt für das Bewusstsein in den Vereinigten Staaten?
Momentan laufen die Ermittlungen im Falle Prince nach wie vor. Es ist immer noch nicht nachgewiesen, wo er es genau gekauft hat. Es ist immer noch nicht nachgewiesen, wie er überhaupt an diese Rezepte gekommen ist. Die Rezepte waren ja auf einen Alias ausgestellt. Die Ärzte, die ihn betreut haben, waren zum Teil fragwürdige Charaktere, muss man auch ganz klar sagen. Also der Fall Prince ist natürlich eine Spezialgeschichte. Wir reden über einen der bekanntesten, größten Musiker dieser Welt, ähnlich wie bei Michael Jackson oder anderen. Da sind natürlich immer komische Figuren, die da irgendwie noch eine Rolle spielen. Aber Prince ist nur einer von ganz, ganz vielen, von tausenden Amerikanern, die im selben Jahr an angeblichen Hydrokodon gestorben sind, die aber Fentanylwirkstoff drin hatten. Ein Großteil dieser Präparate kam auf den Schwarzmarkt, die wurden dann unter der Brücke verkauft, aus Mexiko. Weil die Obama-Regierung hat 2012, 2013 erkannt, dass es ein riesengesellschaftliches Problem in den USA gibt.
Diese Abhängigkeit.
Seit den 60er Jahren hat die Pharmaindustrie in Amerika gepusht, 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 Opiate. Das war letztendlich eine Marketingkampagne, die sie bei den Ärzten durchgesetzt haben.
War letztendlich auch eine Lifestyle-Droge, so wie
Ja,
Mother's Little Helpers.
Mother's Little Helpers
Ja.
in Großbritannien, das ist
Ja.
auch dasselbe, was
Valium.
jetzt, Valium, genau, dasselbe, was jetzt gerade passiert oder passiert ist in den USA, passiert parallel in Großbritannien mit Valium.
Das kann man einfach mal so nehmen, da ist man gut drauf und
Nee,
alle
es ist
Probleme
über
sind weg.
Jahrzehnte hinweg einfach durch die Pharmaindustrie gepusht, an die Ärzte verkauft. Oh, für Hausfrauen ein bisschen Beruhigungspillen, Schmerz soll man nicht haben, also jeglichen Schmerz sofort irgendwelche Tabletten nehmen, unter dem Risiko oder unter der ganz klaren Wahrnehmung, dass man damit Leute süchtig macht. Das ist in den USA seit den 50er, 60er Jahren so passiert, und die Obama-Regierung hat 2012, 2013 erkannt, wir haben ein Riesenproblem, wir haben Millionen Menschen, ich glaube 20 bis 30 Millionen Amerikaner, die schwer süchtig sind nach Opiaten. Und haben dann eben 2012, 2013 einmal richtig auf den Putz gehauen und auch Pharmafirmen für illegales Handeln verurteilt. Da gab es auch Strafzahlungen, auch gegen große Apothekenketten, die verantwortungslos, also richtig hier hunderte Packungen von Opiaten einfach verkauft haben an Leute. Und Ärzte, die unverantwortlich mit Rezepten umgegangen sind etc. Die haben den Markt eingeschränkt. Und was dann passiert ist, ist die mexikanischen Drogenkartelle sind draufgekommen, oh, es gibt Millionen Amerikaner, die süchtig sind nach Opiaten. Die Verfügbarkeit ist aber plötzlich eingeschränkt.
Die können da einschränken.
Rezept, es gibt nur noch kleine Packungen und sind dann eingesprungen. Die kaufen sich, die Kartelle haben Pharmaunternehmen, Pharmaproduzenten aufgezogen bzw. aufgekauft in Mexiko, besorgen sich die Wirkstoffe, billige Wirkstoffe wie jetzt Fentanyl, das ist ein synthetischer Wirkstoff, aus China und pressen das Zeug zusammen und verkaufen es halt in denselben Strömen. Ich meine, wer kennt sich aus mit Schmuggeln von
illegalen
Drogen besser als die Kartelle? Und überfluten so den Markt in Nordamerika. Und es gibt Tausende, ich glaube, die Schätzungen waren irgendwie letztes Jahr über 20.000 Tote durch eben den Missbrauch von gefälschten Opiaten in Amerika.
Ronald Reagan hat ja damals den Kampf gegen die Drogen ausgesprochen. Später stellte sich heraus, dass auch amerikanische Geheimdienste involviert waren. Aber dieser Kampf ist ja verloren. Wie ist es mit den gefälschten Medikamenten, die an Leute verkauft werden, die eben abhängig sind? Ist es nicht dasselbe? Ist dieser Kampf auch nicht verloren, wenn wir ihn so gehen? Kann man ihn gewinnen?
Also ich denke, so pessimistisch darf man kein Problem der Welt gehen. Die Welt dreht sich immer weiter und auch solche Probleme werden gelöst werden. Ob es der Krieg gegen die Drogen dann die Lösung sein wird, ich glaube es nicht. Im Bereich der Qualität von Medikamenten, also gefälschte Medikamente und süchtig machen etc., das ist ein ganz anderer Bereich, das ist ein sozialgesellschaftlicher Bereich, in dem man anders, nochmal ganz anders rangehen muss. Wenn wir aber über die Fälschungen und über die Qualität von Medikamenten im legalen Handel in Deutschland sprechen, dann gibt es für mich ehrlich gesagt nur eines, was passieren kann. Klare Gesetzgebung, Transparenz, das heißt eine Beschriftung. Nehmen Sie sich mal eine Arzneimittelpackung, eine Medikamente, irgendein Aspirin. Dann schauen Sie mal drauf, ob da irgendwo drauf steht Made in. Bei jedem Kleidungsstück, das ich anhabe, steht drauf, sogar bei der Uhr steht drauf, wo die gemacht wurde. Bei keinem der Medikamente, die Sie in die Hand bekommen, steht drauf Made in Germany oder Made in China oder wie auch immer. Sie sehen schon überhaupt nicht, wo die Wirkstoffe, die Bindemittel und so weiter herkommen. Das heißt, wir nehmen hier ein Aspirin von Bayer, Leverkusen, ist möglicherweise nie an Leverkusen überhaupt vorbeigekommen, sondern kommt aus Shenzhen oder aus Hyderabad oder wie auch immer. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Jetzt muss man dazu sagen, dass...
Also Transparenz und Kontrollen.
Jetzt muss man dazu sagen, wenn man sich jetzt hier auf die Märkte auch konzentriert, wo sehr viel gefälscht wird, wie Indien und China, dass dort eben nicht nur gefälscht wird, dort wird auch Forschung betrieben, das muss man auch dazu sagen. Dort wird auch Innovation geleistet. Und dort sorgt man auch dafür, dass hier die Pharmafirmen nicht Fantasiepreise machen können, weil das ist ja anders als bei allen anderen Produkten. Die Pharmaindustrie produziert ein Produkt und sagt, was es zu kosten hat, und das wird dann muss bezahlt werden, egal was da draufsteht. Und durch indische und chinesische Produktionen sind auch Medikamente erheblich billiger geworden, auf die man angewiesen ist. Das wissen Sie, haben Sie ja auch recherchiert. Können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Insbesondere im Bereich der generischen Medikamente ist natürlich der Kostenfaktor Indien und China ganz klar ins Gewicht gefallen. Dadurch, dass dort Medikamente sehr preiswert hergestellt werden können, auch zugelassen werden können, also auch die Zulassungsbehörden für Europa teilweise mit indischen Zulassungsbehörden oder Instituten zusammenarbeiten und sich da die Studien erstellen lassen, macht es natürlich billiger. Mhm. Inwiefern diese Preisvorteile an die Verbraucher weitergegeben werden, es ist nicht so ganz so klar. Also es ist nicht so, dass die Medikamente viel billiger geworden sind über die letzten Jahre. Es ist eher ein Anstieg zu verzeichnen an Medikamentenpreise. Was aber auch noch dazu kommt, wir verlassen uns, und das ist ja auch Teil dieser ganzen Problematik, wir verlassen uns heutzutage auch auf Entwicklungen in Indien und China. Wir verlassen uns auch auf die Zulassungen durch zum großen Teil private Unternehmen in Indien und China, die wiederum zum größten Teil von indischen Herstellern bezahlt werden. Das heißt, wir vertrauen jetzt nicht nur unseren deutschen Herstellern, sondern wir vertrauen auch indischen Herstellern und auch indischen Kontrolleuren, die aber von den Herstellern bezahlt werden. Das heißt, der Bock ist gar nicht mehr der Gärtner, sondern ja,
das ist irgendwas.
Der Bock ist jetzt der CEO, und den Bock geschossen haben wir als Verbraucher, als Patienten. Das System das ist eigentlich ein System, es ist offensichtlich ein System der freiwilligen Selbstkontrolle. und des Vertrauens. Mhm. Der Patient vertraut dem Apotheker, der Apotheker vertraut dem Händler, also dem Großhändler, der Großhändler, dem Zwischenhändler, der wiederum anderen Zwischenhändler.
Der wieder anderen Lieferanten.
Und der dann irgendwo der Pharmafirma, die vertrauen ihren Zulieferern. Sie haben alle Verträge und das ist ja alles so schön und sauber. Letztendlich wissen sie alle nicht, was da wirklich läuft. Mhm. Und wir haben es ja im Fall von Pfizer und dem Krebspräparat Sutent entnehmen können. Uns wurden ja Unterlagen zugespielt von Wirtschaftsdetektiven, die im Auftrag von Pfizer erstmal ermittelt haben und in meiner Wahrnehmung offensichtliche Beweise ans Tageslicht gebracht haben, die darauf hinweisen, dass Pfizer möglicherweise die Kontrolle über ihre eigene Lieferkette verloren haben. Dass die gar nicht mal mehr wissen, wo welche Wirkstoffe hingehen. Die haben Fälschungen, diese Wirtschaftsermittler haben auf dem Weltmarkt Fälschungen dieses Pfizer-Krebspräparats aufgedeckt, in denen zum Teil gar keine Wirkstoffe drin waren, zum Teil Originalwirkstoffe in Fälschungen, zum Teil Originalverpackungen mit gefälschtem Inhalt, zum Teil
gepanschtes Material?
Zum Teil, ja, gepanschte und was für mich Wahnsinn war, manche Sutent, also Krebspräparate mit einem Wirkstoff drinnen, der aber nicht der Sutent-Wirkstoff war, sondern einem Pfizer-eigenen Präparat für Epilepsie. Das heißt, wie das zustande kommt. Ja, und diese Wirtschaftsdetektive wurden scheinbar und laut eigener Aussage von Pfizer dazu angehalten, nicht mehr weiterzumachen.
Das sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt. Sie haben ja immer wieder versucht, mit den großen Herstellern auch in Kontakt zu treten. Pfizer, Baxter, Sanofi. Eigentlich würde man davon ausgehen, dass die daran interessiert sind, den eigenen Markt sauber zu halten und eine Rückrufaktion starten. Also das kennt man von der Plattenindustrie, wenn da irgendjemand was wegsampelt ohne Lizenz, kommen die und holen das. Diese Bereitschaft, sich zu bedanken, sagen, danke, jetzt gibt man die Ergebnisse raus, diese Bereitschaft konnten sie nicht unbedingt feststellen. Also Stichwort, eure Produkte, wie sie verpackt werden, habe ich alles auf einem Server in Südamerika gefunden. Da kann ich jederzeit die Verpackung herstellen, das Zeug reinpacken und dann kann ich das verkaufen. Wollt ihr das nicht runternehmen? Dann passiert nichts.
Unsere Wahrnehmung ist, dass die Pharmaindustrie und die Pharmalobby, also die großen Pharmaverbände, eigentlich sich so bedeckt wie irgendwie möglich halten. In den wenigsten Fällen kommt man überhaupt mit denen ins Gespräch. Aktiv zugeben, was da schiefläuft, tun sie eigentlich überhaupt nicht. Wenn, dann wird ganz kurz abgestritten und alles auf rosig, schön, nein, wir machen alles gut. Also die normalen Floskeln, die man auch sonst so kennt. Und passieren tut gar nichts.
Also wer nicht sehen will, der kann auch nichts finden.
Wir kommen wieder zum Thema Verantwortung. Und das betrifft nicht nur die Pharmafirmen, sondern auch die Behörde, die dafür zuständig ist. Also letztendlich das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesamt für Arzneimittelkontrolle. Es ist überall so ein bisschen so diese Stille. Als wir vorletztes Jahr die Waffengeschichten gemacht haben, Heckler & Koch etc., da gab es wahnsinnig viel Austausch und auch Wut und Gegenhalten und also so wie man es aus dem Journalistischen kennt. Die Pharmafirmen machen die klügste Strategie, nichts sagen. Und damit können sie es totschweigen. Mhm. Und das ist unglaublich erschreckend und Sie haben es angesprochen, der Fall oder der Fakt ist bis heute, soweit ich weiß, das letzte Mal vor ein paar Wochen draufgeschaut, auf Servern in dem Fall Kolumbien und Israel, echte Originalverpackungsdaten von großen Pharmakonzernen, den größten der Welt, unter anderem ja auch wieder Pfizer, frei abrufbar liegen, inklusive Zollunterlagen und Certificate of Analysis. Und also es ist für mich nicht erklärbar. Und dieser Fall ist für mich besonders spannend, weil ich mir denke, wenn diese Originalverpackungsdateien, Klammer auf, letztendlich die geniale Grundlage für eine Fälschung, ja, Klammer zu, potenziell.
Ich muss mir nur Mühe geben, die Verpackung richtig hinzubekommen. Den Rest, da kann ich reinpacken.
Ja, aber Drucker und professionelle Drucker gibt es weltweit zu Genüge. Wenn das online steht, und das ja bekannt ist, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich hier am Tisch lüfte, sondern die Firmen sind darüber informiert, die wissen das. Warum gehen die nicht vor? Die haben doch genug Anwälte und genug Kanzleien.
Warum ist das so, Herr Harich?
Ich weiß es nicht. Die könnten die Server schließen lassen, die könnten eine Erklärung abgeben, die könnten sagen, wir verändern jetzt alle Verpackungen, weil die Originale liegen ja da rum. Es hat was mit Verantwortung zu tun wieder. Hm. Keiner will die Verantwortung tragen, keiner will sich erklären. Vielleicht gibt es ja auch zu diesem Fall der Server eine ganz einfache Erklärung. Vielleicht hat es jemand fehlerhafterweise online gestellt. Vielleicht ist ihnen auch egal, was für Verpackungen.
Interessant ist, dass sie darauf nicht reagieren.
Die reagieren nicht. Mhm.
Ich möchte nochmal auf das Outsourcing kommen. Also das ist eben, ja, das ist Globalisierung. Das heißt, ich gebe alles weg. Die großen Hersteller machen es ja ganz einfach. Sie machen Subverträge mit ausländischen Herstellern, sodass sie immer sagen können, wir haben damit nichts zu tun, die Verantwortung hat jemand anders. Am Ende ist der Apotheker derjenige, der das Produkt verkauft und der Patient ist derjenige, der sehen muss, wo er bleibt. Das ist ja, ja, das Dilemma bei der Angelegenheit. Mhm. Aber nochmal zum Thema, warum auch outsourced? Was bedeutet das denn eigentlich, im Ausland ein Medikamente zu produzieren für die Umwelt?
Das ist ein großer, es ist nicht nur, was bedeutet das für das Ausland. Das ist einer der Gründe, warum die Pharmaproduktion auch aus Ländern wie Deutschland auch weggegangen ist. Die Regulierungen hier in Deutschland sind so restriktiv, dass eben Produktion für beispielsweise Antibiotika, diese Produktion ist sehr schmutzig, also umweltbelastend, hier einfach gar nicht mehr machbar ist und so Auflagen, die es eigentlich fast verbieten würden. Mhm. In Ländern wie Indien, also in den Städten und Orten, wo eben Pharmazeutika produziert werden, Hyderabad, Pune etc.
Sie haben sich das ja alles angeschaut.
Ja, und haben Studien letztes Jahr ja umfangreich bewiesen, dass die Abwässer und auch das Trinkwasser so brutal stark von Antibiotika und Resistenzen verunreinigt sind und belastet sind. Das ist eigentlich, wir haben letztes Jahr in Kalkutta unter anderem gedreht, in einem der in armen Vierteln, wo plötzlich Tuberkulose grassiert. Eine Krankheit, die eigentlich als, ich sag mal, unter Kontrolle fast ausgemerzt galt, die plötzlich grassiert wie wahnsinnig. Warum? Weil die Menschen resistent gegen die Behandlung geworden sind, ohne dass sie die Medikamente je genommen hätten. Mhm. Das heißt Resistenzen, die durch Grundwasser, durch Luft, durch Umwelt aufgenommen wurden und aufgebaut wurden. Und plötzlich schlagen die Antibiotika nicht mehr an. Mhm. Und plötzlich müssen Sonderbehandlungen her. Und plötzlich sterben die Menschen durch Krankheiten, die eigentlich leicht behandelbar gewesen wären.
Das sind alles Dinge, die ja nicht nur die Pharmafirmen nicht sehen wollen, die auch wir gar nicht sehen wollen.
Ja, und die Resistenzen, Antibiotika beispielsweise, kommen ja auch durch falsch dosierte Antibiotika. Das heißt ja immer, wenn man ein Antibiotikum anfängt, muss man es dann auch so und so viele Tage nehmen. Wenn aber die Dosierung nicht stimmt, hat man einerseits die Keime möglicherweise nicht abgetötet, das heißt, man ist nach wie vor krank und man ist möglicherweise dann auch resistent gegen diese Behandlung. Und wenn wir jetzt das Spektrum an Antibiotika, die es auf der Welt gibt, anschauen, es ist begrenzt. Das heißt, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir mit einfachen Antibiotika nicht mehr weiterkommen. Und Gott verbiete, verhindere, dass wir in die Situation kommen, in die Zeit vor Antibiotika. Da sind die Leute an einem Schnupfen gestorben.
Ich möchte auf einen Teil im Buch kommen, der wirklich sehr, sehr wütend macht, wenn man sich anschaut, dass es viele Länder in Afrika gibt, wo es eben sehr viele Menschen gibt, die kaum eine Gesundheitsversorgung überhaupt kennen, kaum einen Arzt kennen, das wie ein Priester eigentlich behandelt, wenn so mal ein Arzt kommt. Sie besprechen da das Beispiel der German Doctors, also Deutsche, die da ja ehrenamtlich arbeiten und da von daher von großen Pharmafirmen zu deutlich günstigeren Konditionen wichtige Medikamente bestellen, die werden noch abgeschickt, die kommen da aber gar nicht an.
Es gibt die verrücktesten Geschichten, insbesondere wenn es um eben Länder der Dritte Welt geht oder eben auch in Südafrika. Eines der ganz großartigen Beispiele für, wie dieses System funktioniert. In diesem Fall, da geht es um HIV-Präparat, also Medikamente zur Behandlung von HIV, von AIDS-erkrankten Menschen, die in Kliniken in den Armenvierteln von Südafrika geschickt wurden. Dort wurde, kleiner Teil ist in die Kliniken gegangen, anderer Teil wurde abgezwackt, anderer Teil wurde wieder geleerte Blister wieder mit Fälschungen gefüllt. Das ging dann wieder in Kartons, ging wieder von Deutschland, also es ging ursprünglich von Deutschland über Dänemark nach Südafrika, von Südafrika über die Schweiz in die Niederlande und von den Niederlanden wieder aufgeteilt in verschiedenste Apotheken bundesweit. Und letztendlich, und das ist ja auch wieder so eine sehr verwunderliche Situation für mich und sehr erschreckend, diese Fälschungen wurden in deutschen Apotheken nicht von Apothekern oder den Zwischenhändlern oder so erkannt, sondern es wird immer fast ausschließlich von den Patienten erkannt. Da ist ein Patient in der Hamburger Apotheke, eine Schwerpunktapotheke, wo eben es doch viele HIV-erkrankte Menschen gibt, zurückgegangen und gesagt, die Tabletten sehen nicht so aus, wie ich sie kenne. Mhm. Und erst da wurde dieser Skandal aufgedeckt. Dass aber die Zwischenhändler, also die Firma, die ursprünglich diese Präparate hergestellt hat, hat die gespendet nach Südafrika. In diesem Schritt, das hört sich sehr großzügig an, Spende, aber in Realität kann man das steuerlich abschreiben. Das waren Medikamente, die auch kurz vorm Ablauf standen.
Das muss man dazu sagen, dazu. Ja,
die man hier nicht verramschen kann, die gehen dann schnell auch raus. Gingen nach Afrika noch schnell raus, Abschreibung. Dort wurden sie umverpackt, wieder zurückgeschickt. Das heißt, der hat wieder für die eigentliche Spende Geld verdient. Relativ günstigen Preisen hat das verkauft. Und dann wurde es innerhalb von Europa wieder zu Normalpreisen verkauft. Das heißt, eine Wertschöpfungskette, wo Präparate, die eigentlich nichts mehr wert sind, die steuerliche Abschreibung und zwei Verkäufe noch irgendwo.
Und dann eben auch mit einem abgelaufenes Medikament in Deutschland verkauft
wird. Es ist mit Umverpackung und an anderen Daten. Es ist unglaublich, was da getrieben wird.
Es ist aber doch dreister, wenn man sich mal anschaut, dass ermittelnde Behörden wie Interpol zum Beispiel so knapp bei Kasse sind, dass sie bei der Ermittlung Unterstützung brauchen. Da springt die Pharmaindustrie ein.
Das habe ich auch gelesen. Als wir das gehört haben, dass die Schwerpunkteinheit zur Ermittlung gegen Pharmakriminalität bei Interpol durch ein Konsortium aus 20 Pharmafirmen gesponsert wird, das kann man sich im kitschigsten Politthriller nicht ausdenken. Also das sind so Situationen, wo man sich nur den Kopf greift. Es geht sogar noch weiter. Die Einheit zur Bekämpfung von Korruption bei Interpol wurde durch die FIFA gesponsert. Mhm. Also so gesehen, es geht sogar noch schlimmer. Aber da kann man sich auch nur wundern, wie die sich auf solche Deals einlassen können. Aber es geht ja letztendlich um viel, viel Geld.
Es geht um Milliarden.
Es geht in diesem Bereich. Ich habe noch nie so viel Geld im Umlauf gesehen, wie im Bereich Pharma. Mhm. Da sind Waffenhändler wirklich, also kleine Kinder, also das ist Sandkastenspiel im Vergleich zu was da im Pharma-Bereich ist. Und ein Großteil der Menschen, die ich da kennengelernt habe in diesem Bereich. Ich sag immer gerne bei den Waffenherstellern, Waffenproduzenten, das sind alles interessante, sympathische Leute für mich gewesen, die mit ihrer Arbeit so umgehen, wie sie und ich mit unserer, mit Leidenschaft und Liebe und Überzeugung. Mhm. Ob es moralisch richtig ist oder falsch, ist eine andere
Diskussion. Die mögen die Maschinen, die funktionieren, das ist genau, solide gemacht.
Präzision
und so, Handwerk.
Das hat was und Überzeugung.
Politik, ja, wertig.
Und so. Ja, und wehrhaft und das ist halt dann ein bisschen konservativ.
Ja.
Bei Pharma, da geht es in meiner Wahrnehmung um Gier. Da ist so viel, also ich habe selten so viel unsympathische Leute, wo es wirklich, auch im Bereich der Lobbyfirmen, im Bereich der Verbände, da ist so ein ungutes Gefühl drin. Und
Sie sind eigentlich auch auf der Droge?
Gier. Mhm. Aber es ist einfach, da geht es um so viel Geld. Mhm.
Gibt es nicht ein Medikament gegen Gier? Das wäre ja ein Riesenmarkt.
Obwohl, ich glaube, die Leute würden es nicht gerne mögen.
Mhm. Die Pharmaindustrie weiß natürlich, dass sie nicht gerade das beste Image hat und investiert da ganz stark in Kampagnen. Ich habe gelesen, Secufarm e.V. Können Sie mir erklären, was macht denn Secufarm e.V.?
Secufarm ist einer von den Pharmaverbänden finanzierter ein System, eine Technologie, die in Zukunft irgendwann mal, wenn es mal fertig ist, garantieren soll, dass ein Medikament, das legal im Umlauf ist, eine Packung, jede Packung einen eindeutigen Strichcode drauf hat. Mhm. Klammer auf, etwas, was in der Bekleidungsindustrie schon seit vielen, vielen Jahren existiert und weitaus unter dem Sicherheitssystem, den Adidas T-Shirt hat. Also jedes T-Shirt, das Sie von Adidas kaufen, hat fast alle einen Funkchip drin, von dem Sie gar nichts wissen als Kunde. Aber wenn der gescannt wird, können Sie herausfinden, welcher Näher das in Bangladesch irgendwo zusammengenäht hat. Das ist bei Pharma bei weitem noch nicht der Fall. Wir wissen, und das sagt einer der Whistleblower in Inder, Dinesh Thakur, sehr genau, wir wissen mehr über unser Hunde- und Katzenfutter, wo das herkommt, als über unsere Medikamente, die wir nehmen. Mhm. Und das bringt es wieder auf den Punkt. Secufarm ist sicher ein guter Schritt, viel zu spät, viel zu wenig, veraltete Technologie in meinen Augen, die letztendlich verhindern soll, dass eine Verpackung zweimal verkauft wird.
Sie waren ja auch auf diesen Messen, wo man sich eben austauscht, wo Ärzte, Apotheker, Technologieanbieter, Maschinenproduzenten, und die treffen sich da, um da über solche Probleme auch zu sprechen, weil
die Technologie zur Sicherheit, also die absolute Sicherheit, ist auf dem Markt. Mhm. Die wird in vielen anderen Bereichen, denken Sie mal an Kopierschutz von Microsoft-Produkten.
Ja.
Oder
man könnte, wenn man wollte.
Man könnte, die wollen es doch nicht. Wenn die Pharmaindustrie es wollen würde, das Geld haben sie, die können es machen, das ist schnell umgesetzt. Kein Problem, es reicht schon ein Hologrammklebestreifen an den Packungsrändern.
Das Geld wäre auch da, muss man dazu sagen. Aber was ich interessant fand bei Secufarm e.V., also ein eingetragener Verein, Sanofi ist daran auch beteiligt, können Sie gleich was zu sagen. Und in dieser Liste findet sich eben vor allem keine rezeptfreien Medikamente, die sind ja der Markt im Internet, also ist das alles Schaumschlägerei. Was stört Sie an Sanofi in diesem Zusammenhang?
Ich denke an viel dieser, also viele Pharmafirmen machen ein doppeltes Spiel. Einerseits unterstützen sie die großen, groß angelegte NGOs und Hilfsorganisationen, die angeblich dafür da sind, Fälschungen zu bekämpfen, also Fight the Fakes und so weiter.
Ja.
Securefarm. In Realität tun sie aber wirklich sehr wenig, wenn es darum geht, in ihrem eigenen Haus aufzuräumen. Und das ist nicht firmenspezifisch, das ist nicht nur Sanofi, das ist nicht nur Pfizer, sondern für uns geht, ist das Gefühl, die Einblicke, die wir bekommen haben, sind so ungut und sind so problematisch, dass man einfach Angst hat. Wir gehen ja an eine Thematik nicht ran und sagen, die Pharmaindustrie ist böse. Ganz im Gegenteil, ich finde, dass die Pharmaindustrie eigentlich noch einen zu guten Ruf hat. Das, was wir da erlebt haben, ist unter aller Sau. Es stellt sich für mich die Frage, ob man dieser Industrie trauen kann. Und es geht auch gar nicht, es geht nicht darum, den Apothekern plötzlich einen schlechten Leumund zu geben. Ich glaube auch nicht, dass die Apotheker da wirklich wollen, minderwertige Medikamente zu verkaufen. Sie haben nur keine Chance. Und das läuft auf einer globalen Ebene der ausgelagerten Produktion, an der sich letztendlich durch den Kostendruck diese Firmen bereichern und letztendlich sich viele Leute eine goldene Nase verdienen.
Ich darf Ihnen an dieser Stelle vielleicht einen Witz erzählen, um die Situation ein wenig aufzuheitern. Ein Mann, fällt mir da gerade ein, völlig abgerissen, steht am Waldrand und tremmt. Es fängt tierisch an zu regnen. Ein Sportwagen hält. Ein Mann sagt, er würde ihn sogar bis nach Hause fahren. Allerdings unter der Bedingung, er müsse in den nächsten 2 Minuten herausbekommen, was er beruflich macht. Ich fahre also los, der Regen wird stärker und da kommt er dann auch in den Wald und da sagt der Beifahrer, also Pharma-Rechtsanwalt. Und da sagt der Mann, das ist richtig, ich bin Pharma-Rechtsanwalt. Die haben nämlich gute Pharma-Rechtsanwälte. Das muss man dazu sagen. Deswegen stehen sie noch da, wie sie dastehen. Was mich wieder zu Kontergan bringt, was mich unglaublich wütend macht, dass es da nie einen Prozess gegeben hat, wo die Verantwortlichen dann auch vor dem Kadi gelandet sind. Ich möchte aber von diesem lustigen Schwenk trotzdem zu Ihnen privat kommen. Sie haben ja in der eigenen Familie Bekanntschaft gemacht mit gefälschten Medikamenten.
Wir haben das Präparat Heparin zum Zeitpunkt, als meine Großmutter schwer krank war und eben angewiesen war auf dieses Blutgerinnungsmittel, zu einem Zeitpunkt meiner Großmutter eben selber verabreichen müssen, als eben dieser große Heparin-Skandal auf globaler Ebene losbrach. Dazu muss man sagen, Heparin oder dieser Heparin-Skandal von 2008, 2009 war so gesehen der Urknall im Bereich der minderwertigen, gefälschten Substandard-Medikamente. Pharmaunternehmen global auf allen Ebenen betroffen und man hat zum ersten Mal Einblick bekommen, wie vernetzt dieses System war. Es ging im Groben um gepanschte Heparine. Also Heparin ist ein Blutgerinnungsmittel, das aus tierischen Substanzen, also aus den Innereien von Schweinedärmen, also Innenschleimhäute von Schweinedärmen, gewonnen wird.
Das kann man nur noch Chinesen zumuten.
Die Arbeit ist so schmutzig und da findet man niemanden, der das in Deutschland machen möchte. Also beziehungsweise es ist nicht unbedingt beliebt und es ist halt einfach auch preiswert. Das wird alles in irgendwelchen Fabriken, also aus der Fleischindustrie in China gewonnen. Das ist ja ein Restprodukt der Fleischindustrie. Als der Skandal aufkam, und das ist einer der spannenden Punkte, aufgedeckt wurde er oder zum ersten Mal rausgekommen wurde, ist es in den USA beim Pharmahersteller Baxter, bei dem eben Auffälligkeiten in Dialysezentren festgestellt wurden, wo Leute plötzlich extreme Nebenwirkungen bis hin zum eben vielen Todesfällen gab, Menschen, die gerade mit Heparin behandelt wurden.
Eine Krankenschwester fiel das auf.
Eine Krankenschwester ist aufgefallen, dass innerhalb von kürzester Zeit ihr eigener Mann, ihre Schwiegermutter und also mehrere Leute plötzlich gestorben sind.
Sie aus, in dem Nichts, aus dem Nichts.
Ja. Aus dem Nichts. Verrückt in diesem Fall war, dass dann plötzlich sich herausgestellt hat, dass dieses Heparin, also der Wirkstoff, das Medikament, das Baxter in Amerika vertrieben hat, aus einer Produktionsstätte in China kam, die seit, ich glaube, 13 Jahren nicht mehr besucht wurde. Also kein Mensch war jemals dort vor Ort und schreckliche Zustände. Und gleichzeitig diese Herstellungsstätte nicht nur Baxter, sondern auch alle anderen großen Produzenten weltweit beliefert hat.
Also ähnlich wie diesem Gammelfleisch.
Das heißt, man hätte gedacht, man kauft ein Markenprodukt, also Baxter oder eben in Deutschland eines der Markenhersteller für Heparin. Und die haben doch sicher eine einmalige, besonders gute. Alle aus derselben Charge gekauft, alle aus dem, so wie die T-Shirts vieler Hersteller in denselben Produktionsanlagen in Bangladesch.
Gibt es so etwas in anderen Branchen? Gibt es so etwas bei der Autoindustrie?
Ja, überall natürlich. Ich meine, das sind ja dieselben Elektroteile und Innereien der Motoren etc. Ob man jetzt Mercedes oder VW fährt, denke ich, sind die Unterschiede irgendwo in Grenzen zu sehen. Aber im Pharmabereich ist es halt, man schmeißt sich das ein, man spritzt sich das. Mhm. Und was eben bei Heparin rausgekommen ist, der Skandal ist enorm. Es hätte sogar jeder wissen können, es wussten sogar die Experten, sogar die Pharmafirmen in Deutschland scheinen, laut Aussagen der Experten in Deutschland, schon frühzeitig gewusst haben, dass es hier diese Probleme gibt. Also dass eben minderwertige Heparine im Umlauf sind. Es hat sich nur keiner drum geschert, irgendwas zu testen.
Hat es auch vielleicht damit zu tun, dass die Pharmaindustrie sehr gut vernetzt ist, auch in die Politik, und es da um so viel Geld geht, dass man sagt, hör zu, mach die Pferde nicht scheu?
Sicherlich. Es geht sicherlich einerseits um die enorme Macht, die die Pharmakonzerne tatsächlich haben auf politischer Ebene. Es geht auch sicherlich darum, dass man diese Skandale nicht haben möchte. Also ich glaube oder ich mutmaße, dass ein Grund, warum in diesem Bereich nicht vehementer und effizienter vorgegangen wird seitens der Pharmakonzerne und deren Vertreter, ist auch, dass jeder dieser Nachrichten exponentiell verunsichernd wirken kann auf ihre Patienten. Das heißt, je mehr darüber berichtet wird, und das ist auch teilweise der Deal in Zusammenarbeit zwischen Pharma und Ermittlungsbehörden, man soll nicht groß darüber berichten, man soll da einfach nicht groß Informationen rausgeben, sondern die Idee ist, Wir klären das intern, also freiwillige Selbstkontrolle, ja. Keine Sorge.
Ball flach
aber
halten.
Redet nicht so viel drüber, weil ansonsten könnte man ja die Öffentlichkeit verunsichern.
Herr Harig, erinnert Sie das nicht auch so ein bisschen an den Verfassungsschutz und die Rechtsradikalen?
Absolut, absolut. Das ist, wenn man nicht hinschauen möchte, wenn man nicht hinschaut, sieht man es nicht. Und genauso wie wenn der Verfassungsschutz die Augen zumacht, dann sieht er keinen Rechtsterror in Deutschland.
Mhm. Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, das soll jetzt keine Beratung sein, sondern das, was Sie festgestellt haben, was ja gängige Praxis ist, nämlich mit welchen Tricks die üblichen Verdächtigen vorgehen, um an der Grenze nicht kontrolliert zu werden. Also man muss relativ spät nachts kommen und man braucht vor allem gute, solide Frachtpapiere. Damit könnte man den Zollbeamten ja überzeugen.
Absolut. Und wenn dann im Internet bei den Verpackungsdaten auch noch gute Zollpapiere
dabei sind
und Analysezertifikate etc., dann hat man freie Fahrt potenziell.
Aber warum soll denn der Lkw-Fahrer möglichst spät nachts an der Grenze aufschlagen?
Das haben uns Experten aus dem Sicherheitsbereich und Ermittlungsbehörden eben gesagt, dass letztendlich, aber das gilt für alle Sorten von Schmuggel, ob jetzt Zigarettenschmuggel, Waffenschmuggel oder eben auch Medikamente, ein müder Zöllner sieht weniger als ein wacher Zöllner, der Taxi.
Und der ruft auch um 3 Uhr
nicht unbedingt bei seinem Chef an, könnt ihr mal bitte rauskommen und lasst mal durchleuchten.
Das macht er zweimal.
Das liegt in der menschlichen Natur. Aber ich meine, letztendlich, den Zoll muss man da auch in gewisser Maßen auch in Schutz nehmen. Die können nicht viel mehr. Und wenn wir in Deutschland, der Handelsnation weltweit Nummer 1, jedes Päckchen, jedes Paket, jeden Container scannen und kontrollieren wollen, dann sind wir ganz schnell nicht mehr Handelsweltmeister. Also der Warenfluss muss gegeben sein. Und das ist auch Auftrag des Zolls, das schnell und effizient abzuhandeln. Dass natürlich damit die Grenzen letztendlich effektiv geöffnet sind, insbesondere innerhalb von Europa, das ist ja auch keine Neuheit, keine Weisheit. Und wenn wir über den europäischen Markt sprechen und Fälschungen, muss man natürlich auch gleich auf diesen Reimport und Parallelhandel gehen. Es kommt ja noch dazu, dass im Pharmabereich in Europa Preise auf die Regionen unterschiedlich festgelegt werden.
Das heißt, zeigen Sie mal an, also
ein Aspirin in Deutschland kostet ein paar Euro, in Griechenland wahrscheinlich
Percent.
Ein Euro.
Aspirin bei 66 Cent zu 4,55 Euro
in Deutschland.
Das ist ein enormer Unterschied.
Und es gibt enorme Unterschiede und es gibt Firmen, die sich darauf spezialisieren, in billigen Ländern Waren einzukaufen und die in teuren Ländern, ich meine Europa der offenen Grenzen, teurer zu verkaufen.
Mhm. Das heißt, Krankenkassen sagen auch, dass man das soll.
Es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass ein gewisser Prozentsatz der Medikamente in deutschen Apotheken Reimportware sein müssen.
5%.
5%. Mhm. Reimport muss man sich so vorstellen, da wird ein Präparat, also ein XY-Präparat für den griechischen Markt beispielsweise produziert, das heißt mit griechischer Schrift und Beipackzettel. Das wird jetzt von einem Zwischenhändler aufgekauft und nach Deutschland gebracht. Das heißt, hier wird es erstmal auseinandergenommen. Die griechische Verpackung wird entweder überklebt oder eine neue Verpackung, die eben jetzt nichts mehr mit der Originalverpackung zu tun hat, so eine weiße Schachtel mit einem Sticker drauf, wird angefertigt und da wird dann das Medikament reingetan und ein deutschsprachiger Beipackzettel und so geht es dann in die Apotheke. Da hat der Apotheker und der Kunde ja sowieso dann überhaupt keine Chance mehr, irgendwie festzustellen, ob es sich bei diesem Präparat möglicherweise um eine Fälschung handelt.
Weil hier kann ja alles Mögliche dann drin sein.
Naja, sagen wir so, es ist halt die Sicherheit, die gegeben ist durch, ich erkenne das Original- oder Generika-Präparat anhand der Verpackung und dem deutschen Markennamen etc., ist eben dann nicht mehr gegeben. Wir hatten in unserem Themenabend letztes Jahr, gefährliche Medikamente in der ARD, auch den Fall einer Patientin in Deutschland, die mit dem Pfizer-Krebspräparat Sutent behandelt wurde, einem offensichtlich oder scheinbar ein Reimport, das ihr in einer deutschen Apotheke verkauft wurde, das scheinbar oder laut eben ärztlicher Behandlung, also ihrem Arzt im Klinikum in München, also in Großhadern, keine Auffälligkeiten aufgewiesen hat, die ihn schließen lässt, dass es sich höchstwahrscheinlich um gefälschte Pfizer-Präparate gehandelt haben muss, ohne dem eigentlichen Wirkstoff drinnen. Mhm. Weil der Wachstum des Tumors so exponentiell schnell gekommen ist, als ob in diesem Medikamenten kein Wirkstoff drin gewesen wäre. Und da muss es sich eben auch wiederum um Reimporte gehandelt haben. Und Reimporte gelten sicherlich als eines der Einfallstore für richtig gefälschte Medikamente, also den kriminellen Fälschungsmarkt in Deutschland.
Herr Harrich, lassen Sie uns noch mal übers Geld sprechen, um auch zu zeigen, dass die Dinge doch relativ komplex sind. Also Reimporte sind jetzt nicht unbedingt schlecht, weil wenn ein Medikament hier billiger angeboten werden kann vom selben Hersteller, nur weil man es eben aus Griechenland importiert hat, dann ist es auch für Leute vielleicht hier interessant, die das Geld eigentlich nicht dafür hätten oder auch für die Kassen, die sehen müssen, dass die Beiträge niedrig bleiben. Generika, den Begriff können Sie kurz erklären?
Generika sind Medikamente, die eben nicht mehr patentgeschützt sind. Also Medikamente, Präparate, die neu zugelassen werden, unterliegen erstmal mehreren Jahren, 10 Jahre, je nachdem
Patentschutz.
Das heißt, nur der eine originäre Hersteller, der es entwickelt hat und das Patent angemeldet hat, darf dieses Präparat produzieren. Das ist dann so gesehen eine Zeit, in der dieser Hersteller richtig Geld verdienen kann.
Um auch seine Forschung zu finanzieren, muss man dazu sagen.
Um die Forschung zu finanzieren, um die Werbemaßnahmen zu finanzieren und alles, was die Vermarktung darunter rum. Danach wird dieses Präparat oder dieser Wirkstoff frei und kann generisch, also in Kopien, in ähnlichen Herstellungsweisen auch hergestellt werden und wird dann von eben Generika herstellen, wie beispielsweise Ratiopharm, also Teva oder vielen anderen hergestellt. Das bedeutet nicht, dass das Präparat schlechter ist oder minderwertig, sondern es ist einfach dann der Patentschutz ausgelaufen und kann jetzt
also erstmal nicht schlecht.
Billiger, nein, überhaupt nicht schlecht. Und man muss auch dazu sagen, dass ein Großteil der generischen Hersteller über dieselben Produktionskapazitäten, über dieselben Subproduzenten oftmals in denselben Ländern mit derselben Adresse produzieren.
Vielleicht sogar in derselben Fabrik?
Oftmals, gar nicht mal vielleicht, wird in denselben Fabriken für namhafte Hersteller wie auch für Generika-Hersteller, sind ja auch namhaft, produziert. Das ist kein Unterschied.
Die Krankenkassen?
Man kennt es ja auch aus der Bekleidungsindustrie.
Ja.
Ob jetzt Armani oder Zara. Es soll ja auch Fälle geben, wo in denselben Häusern genäht wird.
Davon habe ich auch schon gehört.
Ja, ja.
Ich möchte mal auf die Zukunft kommen, wie wir sie uns wünschen. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist es eben heute doch eher ein Wabonspiel und ein bisschen Glücksspiel, wenn ich in eine Apotheke gehe und mir ein Medikament hole, was original verpackt ist, dass auch wirklich das drin ist, für was ich bezahlt habe. Auch der Apotheker hat kaum eine Chance, er muss dem auch glauben. Er kauft über den Großhändler ein und er versteht auch die Vertriebsketten nicht mehr. Er kann dem auch nicht folgen, es sind zu viele Stationen dazwischen, umverpackt, was es an Möglichkeiten der Fälschung eben auch gibt.
Und es gibt zu wenige Kontrolleure.
Also man könnte härter vorgehen, aber es ist ähnlich wie bei der Steuerfahndung. Wenn man tatsächlich wollte, könnte man eher.
Es ist analog zur Steuerfahndung. Mhm. Da, wo gesucht wird, wird gefunden. Und das ist das Verrückte dabei. Jedes Mal, wenn geschaut wird, jedes Mal, wenn untersucht wird, wenn die Inspektoren losziehen,
finden sie was.
Mhm. Wenn sie einmal ins Flugzeug steigen nach Indien und dort sich bewegen in Hyderabad oder Pune oder Ahmedabad, also in den Pharmazentren, Bangalore, werden Sie Leute finden, die Ihnen erzählen, ach, bei uns geht es auch drunter und drüber und ist alles nicht ganz so sauber. Und überall, wo Sie suchen, finden Sie was.
Was halten Sie denn von der Idee, wenn man das bei Fahndern so macht, dass man sagt, okay, Sie kriegen ein Grundgehalt und dann werden Sie mit Bonis ausgestattet, wenn Sie was finden? Das gibt es doch auch in der Finanzindustrie so. Sie kriegen Boni, wenn Sie finden. Dann ging es doch ab, das Geschäft.
Ich denke, wir müssen erstmal uns auf Whistleblower konzentrieren. Und wenn wir uns die Whistleblower-Rechte in Deutschland, in Europa anschauen, die Art und Weise, wie wir mit Whistleblowern umgehen, müssen wir uns fragen, was für eine Art von Gesellschaft wollen wir haben.
Whistleblower, das schreiben Sie im Buch auch, sind insofern immer auch mit Vorsicht zu genießen, weil sie waren ja Teil des Systems oder sind es immer noch, haben dann Probleme mit ihrem Gewissen bekommen oder wollen sich rächen, man weiß es nicht.
Für uns in Europa ist Whistleblower ein neuer Begriff. Mhm. Ich denke, vor Snowden war es kein Thema.
Ja.
Snowden hat diesen Begriff oder den Beruf oder diese, ist in gewisser Weise glorifiziert, vielleicht auch zu hoch.
Ja.
Eben insbesondere, weil man nicht weiß, was ist die Agenda, wo geht's. Also es geht ja normalerweise immer darum, dass sich jemand rächen will oder verärgert ist oder auch Gewissenskämpfe in sich selber führt.
Janet Ellsberg
eben
zum Beispiel.
Oder eben auch bei den Waffen, bei Heckler und Koch, die Aussteiger. Das waren alles Leute, die gesagt haben, ich kann damit nicht mehr leben. Zum Teil, so sagen sie es auf jeden Fall. Wie geht man damit um? Gesetzlich haben wir relativ geringe Schutzmaßnahmen für Whistleblower. In den USA ist es anders. Beispiel Dinesh Thakur, ein indischer Pharmaexperte, der bei damals dem größten indischen Pharmaproduzenten, einer der größten Pharmaproduzenten der Welt, Ranbaxy, heute gehört zu Sun Pharmaceuticals, das ist jetzt der größte indische Produzent, gearbeitet hat und nachgewiesen hat und eben an die amerikanischen Behörden gegangen ist und gesagt hat, Medikamente, die wir hier produzieren, ist nichts anderes als Traubenzucker. Da kein Wirkstoff drin, fehlerhaft, verpanscht etc.
Aber sehr teuer dafür.
Sehr teuer. Er hat am Ende gerade vorletztes Jahr 48,5 Millionen Dollar Whistleblower-Prämie bekommen. Das entspricht 10% von dem, was Strafe gezahlt werden musste von Ranbaxy. Also Ranbaxy wurde von einem amerikanischen Gericht zu einer 500 Millionen Dollar Schadensersatz, also Strafe, verurteilt.
Zahlen die das aus der Portokasse?
Das glaube ich nicht. Also Ranbaxy ist dadurch in finanzielle Schieflage geraten und wurde von Sun Pharmaceuticals aufgekauft. Also das war schon heftig. Also das da in den USA und der Name war kaputt und das Image war kaputt. Also das war schon, da haben die Amerikaner schon richtig hingelangt. Und natürlich der Whistleblower hat richtigen Batzen Geld bekommen. Also knapp 50 Millionen Dollar, das ist schon heftig. Mhm. In Deutschland, die Whistleblower, mit denen wir gearbeitet haben, Peter Jebens oder auch der Whistleblower im Fall Bottrop, die kämpfen alle mit ihrer Existenz nach wie vor, eben sogar nach Jahren noch. Mhm. Also da müssen wir uns auch überlegen, wie gehen wir mit Whistleblowern um und vor allem, wenn es um den Bereich der Behörden geht. Also Behördenbeamte, die eben Whistleblowen wollen, haben es in Deutschland sehr schwer.
Gibt es Länder, wo Whistleblower ganz klassisch als Verräter gelten, die die Familie mit Scham und Schande belasten?
Wenn Sie sich anschauen, wie es in Deutschland bei den Waffen-Whistleblowern zugeht, das ist Scham und Schande und das sind Nestbeschmutzer. Oder in den USA Leute wie eben Snowden oder Manning, die sind als Nestbeschmutzer, von einem großen Teil der Bevölkerung werden sie als Nestbeschmutzer angesehen. Die anderen jubeln sie rauf als Helden. Die Wahrheit liegt wie bei allem irgendwo in der Mitte und man kann sicherlich nicht nur Gutes und auch nicht nur Böses unterstellen. Aber der Umgang mit Whistleblowern definiert für mich oder sagt viel über die Gesellschaft aus. Und wir in Deutschland haben besonders mit Whistleblowern aus dem Bereich der Behörden und aus dem Bereich der Wirtschaft unsere Probleme. Wenn es ein Snowden ist, der die Amerikaner hinhängt, da freuen wir uns drüber und da klatschen wir Applaus. Wenn es ein Deutscher ist, der irgendwie VW-Skandal oder Heckler und Koch oder eben im Pharmabereich mit den Apotheken, da sind wir immer sehr zurückhaltend. Also da sollten wir uns auch mal den Mut nehmen und sagen, man darf auch uns selber mal hier hinterfragen. Es ist nicht alles so sauber, wie es den Anschein hat.
Herr Harich, ich möchte auf den Bereich Sport kommen und da wird es dann ganz eng. Sie beschreiben in Ihrem Buch den Pumping-Professor. Ein Mann, der Elite-Sportler berät, gleichzeitig bei NADA ist, also der nationalen Dopingagentur. Hersteller und Verkäufer von illegalen Substanzen. Wer ist der Doping-Professor? Was ist aus ihm geworden?
Das ist ein Pumping-Professor, ist letztendlich ein Sportmediziner, der an eine andere Art des Leistungssports glaubt. Aber ich meine, dass der Leistungssport durchsetzt ist von Doping und das sicherlich in auch den populären Sportarten, Fußball, etc. Illegale Substanzen, verbotene Substanzen mit einer Rolle spielen, das sollte für uns alle keine Neuigkeit mehr sein. Der größte Skandal war ja letztendlich im Radsport, im Olympischen, in der Leichtathletik. Es ist skandalös und es ist letztendlich ja irgendwo auch sehr, sehr traurig, weil es sind Menschen, die ja in eine fatale Spirale gelangen. Wenn man in diesen Bereichen mitmachen will und mithalten können will, muss man scheinbar dopen. Das bedeutet einerseits ein dreckiges Geschäftsmodell, was aber einen sauberen oder scheinbar nach außen glorifizierten sauberen Sport ermöglichen kann. Oder ermöglicht, ohne dem geht's, scheint es ja nicht zu gehen. Es bringt mich in die Situation, oder es gibt mir eigentlich immer so das Gefühl, wiederum das Rückschluss auf die Gesellschaft, wie verlogen sind wir eigentlich?
Dieser Professor war jemand, der für die Kontrolle zuständig war, Top-Sportler beraten
hat. Top-Sportler beraten, Nachwuchs trainiert hat, selber mit in den Kommissionen saß und halt gleichzeitig dieses dreckige Zeug, diese Steroide produziert hat in Eigenregie und vertrieben hat.
Weil Sie gerade vom Radsport gesprochen haben. Im Radsport wurde lange sehr viel Geld verdient, aber ich denke mal, wenn man das eben, wie Sie es gemacht haben, vergleicht, die Pharmaindustrie und die Waffenindustrie, ich glaube, es gibt eine Branche oder einen Sport, in dem noch viel, viel mehr Geld verdient wird. Das ist ja der internationale Fußball. Gibt ja diesen Witz, warum wird im Fußball nicht gedopt, weil es kein Leistungssport ist. Ist das auch ein Tabuthema?
Da bin ich der Falsche zu fragen. Ich kenne mich mit Fußball bedingt aus. Ich schaue gern Champions League, aber ansonsten...
Das wollen Sie nicht sehen?
Ich schaue es gerne, es ist nett, aber ich habe nicht die Zeit dafür.
Aber also, wenn Sie sich anschauen, die Fußballer von heute und die Fußballer vor 30 Jahren, wir haben es ja heute mit Kampfmaschinen zu tun, abliefern müssen.
Ich habe gerade mit einem Ex-Profi-Fußballer gesprochen, der erzählt hat, wie sie damals in den Pausen geraucht haben. Also in England, es ist sicherlich eine andere Liga. Inwiefern da Medikamente eine Rolle spielen, kann ich nicht beurteilen.
Aber ich glaube, das ist, wenn Sie da anfangen würden zu recherchieren, da würden Sie auf ein blaues Wunder stoßen.
Und das würden Sie, glaube ich, auch wahrscheinlich tatsächlich nicht.
Ich glaube, Sie würden da auch Probleme bekommen, was Ihre Beliebtheit angeht, auch in ARD und ZDF, weil das ist eben auch so ein Hobby, das wollen wir nicht beschmutzt sehen. Aber ich komme nochmal auf eine Zahl, die ich bei Ihnen gefunden habe. Olympia Rio 2016, da wurden ja doch die ein oder andere Medaille wegen Doping aberkannt.
Es ist erschreckend. Und wenn man jetzt die Medaillen aus Russland anschaut, wenn man sich vorbereitet, der gesamte Skandal da um das russische Doping im olympischen Team, einerseits unglaublich, wie weitreichend die letztendlich das Doping auf das russische Team war. Andererseits, glauben Sie wirklich, dass es nur Russland ist? Ich glaube es nicht.
Nein, das ist ein Geschäft. Und da, wenn man nur an der Spitze mitspielen kann und auch um welche Summen es dort geht, ich meine, da muss man sich auch noch andere Sportarten angucken, weil wir von Fußball gesprochen haben, vielleicht die NBA oder Rugby, Football, American Football. Also da, wo eben ganz andere Summen nur dann ausbezahlt werden, wenn man gewinnt, gehe ich davon aus, dass die Pharmaindustrie da auf jeden Fall einen riesen Markt hat. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
Ich habe gehört, dass es auch Banker geben soll, die nur mit Kokain richtig gut arbeiten können. Also dahingehend,
ich kenne nicht solche Banker. Lassen Sie uns trotzdem beim Thema Geld auch wieder nach Deutschland kommen. Deutschland, habe ich in Ihrem Buch gelesen, ich hätte es nicht gedacht, ist einer oder der größte Markt für Medikamente. Was sind das für Umsätze, von denen wir hier sprechen?
Wir bewegen uns in Umsatzregionen, die wir als Normalbürger nicht definieren können. Wenn es um 100 Millionen, 200 Millionen Euro geht, das ist für mich schon unvorstellbar viel Geld. Wenn es aber hier um 5 Milliarden, 50 Milliarden, 60 Milliarden, 100 Milliarden geht, das ist jenseits...
Das sind die Umsätze in Deutschland.
Das sind Umsätze in Deutschland, das sind auf globaler Ebene, geht es, glaube ich, sogar in die über 1000 Milliarden, es ist... Die Umsätze sind jenseits für mich in meiner Wahrnehmung des Verständnisses.
Mhm. Wie hoch sind denn die offiziellen Margen bei der Pharmaindustrie?
Das kann ich nicht wissen. Mhm. Also das ist letztendlich die Margen, das ist immer eine Frage. Oftmals schreiben ja steuerlich gesehen, viele Unternehmen überhaupt keine Gewinne oder relativ geringe Gewinne.
Über ihre Spezialmodelle.
Natürlich, absolut. Mhm. Und inwiefern dann der schwedische Mutterkonzern oder das Schweizer Mutterunternehmen, sind ja viele Firmen, sind ja in der Schweiz ansässig, dann am Ende Gewinne hat aus den...
Also Kaiman-Inseln.
So ist es. Es wird ja dreimal rumgeschoben, bevor das Geld irgendwo hingeht. Und das ist nichts Neues. Das machen ja bekanntermaßen die großen IT-Riesen genauso wie die Pharmaindustrie. Mhm. Und dahingehend, was die tatsächliche Marge sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist nur atemberaubend, wenn man sich anschaut, was für Umsätze, was für Gewinne diese Firmen, die börsennotierten Firmen dann zum Teil einfahren. Da sind kleine Unternehmen mit 3-4 Milliarden Euro Gewinn pro Jahr noch die kleinen Schlucker irgendwo. Also das ist enorm, das ist ganz, ganz, ganz extrem. das erklärt ja auch, warum es so attraktiv ist für die Fälscher. Also auch wiederum, wenn wir wieder auf den kriminellen Bereich gehen, die kriminellen Fälscher, die mit einem Investment von ein paar hundert Euro gleich zigtausende von Euro verdienen können. Also der ehemalige Sicherheitschef eines der weltweit größten Pharmaunternehmen für Deutschland und Osteuropa sagt, mit einem Investment von 1.000 Euro lässt sich locker über 100.000 Euro verdienen im Bereich der gefälschten Medikamente.
Die man aber nicht unter der Brücke verkaufen muss, das ist der große Vorteil.
Die ist irgendwo im Chalet. Ja, oder Internetapotheken. Es gibt Fälle, dass man glaubt, es ist atemberaubend, was für Gelder in kürzester Zeit mit diesem Bereich umgesetzt werden können. Und das ist ja auch noch erschwerend dazu. In vielen Ländern weltweit gibt es gar nicht den Straftatbestand, Medikamentenfälschungen.
Und was läuft das dann dort?
Plagiate. Also das ist so, wie als ob man ein Marken-T-Shirt gefälscht hätte. Also es ist dann eben nicht...
Kavaliersdelikt letztendlich.
Kavaliersdelikt, es geht nicht um Mord, was es ja in manchen Fällen ja auch sein könnte oder man es ja auch auslegen könnte. Dem Bottropper Fall in meiner Wahrnehmung ist es eiskalter Mord, was da passiert ist, wenn das denn mit Vorsatz passiert sein sollte. Aber es ist ja noch nicht abgeurteilt, das Verfahren läuft ja da, der Prozess. Aber im Bereich der, aber in vielen Ländern ist es letztendlich Plagiat. Das ist eine Kopie, ist eine Markenkopie, Raubkopie. Und die Erkennbarkeit, die Rückführbarkeit. Wie will man denn, wenn jetzt ein Patient tot umfällt, der ein Medikament genommen hat, wie soll man denn nachweisen, dass genau dieses Präparat, das gefälscht oder falsch dosiert war oder wie auch immer, tatsächlich für den Tod des Menschen verantwortlich ist?
Weil der war schon schwer krank, hat noch andere Medikamente genommen, da gibt es einen Schatten.
In vielen Fällen ist es ja nicht mal nachweisbar, was für Medikamente tatsächlich diese Person genommen hat, zumindest nach ein paar Tagen nicht mehr. Und dahingehend, die meisten Fälle laufen ins Leere. Das heißt, es gibt fast so etwas, man kann eigentlich irgendwo fast von einer Art Straffreiheit reden.
Perfekter Mord in diesem Fall.
Eine perfekte Geld verdienen. Also das ist, es ist unglaublich.
Zurück zum Patienten, der sich diese Sendung anschaut und denkt, ich habe plötzlich so ein komisches Gefühl. Wie viele Medikamente in Deutschland sind denn oder waren in letzter Zeit davon betroffen, dass man gesagt, das ist eine Fälschung?
Naja, die WHO hat vor ein paar Jahren diese Statistik von 1% des Marktes in Europa, in Ländern wie Deutschland, veröffentlicht. Seit vielen Jahren auch nicht mehr. Seit vielen Jahren wird angeblich an einer neuen Statistik gearbeitet. Bis dann gibt es keine neue zuverlässige Zahlen. Das Problem ist sicherlich größer, als man es annimmt. Es ist aber in Deutschland bei weitem nicht so schlimm wie jetzt in Griechenland oder wie in Kenia oder wie im Sudan. Man muss immer auf Relationen sehen. Und ich will auch, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für mich, in keinster Weise Panik machen. Deutsche Apotheken sind vertrauenswürdig. Die sind genauso vertrauenswürdig.
Können Sie das pauschal so sagen?
Ja, die sind genauso vertrauenswürdig wie deutsche Metzger oder deutsche Autohändler. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und darauf muss man sich einfach konzentrieren. Also das ist ja genau das Problem. Bei einem Metzger fragen wir nach, wo kommt denn das Steak jetzt her? Ist es eine biologische Haltung? Ist es aus deutscher Produktion oder kommt es aus Polen?
Wo kommen die Psychopharmaka für das Schwein her, was jetzt hier drin ist?
Wo kommen unsere Medikamente her? Ich meine, das ist ja, wir kommen ja wieder zum Punkt. Und das ist ja die Grundsatzforderung, an der ich verzweifle, weil es auf politischer Ebene nicht gehört werden will. Wie kann es sein, dass wir anhand der Verpackungen nicht sehen können als Patienten, wo dieses Medikament, wo die Inhaltsstoffe herkommen, wo das Medikament produziert wurde, etc. Das Einzige, was draufsteht, ist der pharmazeutische Hersteller, also die Firma, die es zugelassen hat. Aber diese Firma hat zum größten Teil nichts damit zu tun, wo die Medikamente hergestellt wurde, wo es angerührt wurde, etc.
Also wird letztendlich hier nur noch umverpackt,
es wird
gelabelt.
Es wird halt verpackt und belabelt. Und letztendlich der Skandal in der Sache ist die Transparenz fehlt vollkommen und ganz bewusst. Und das ist ein Vorwurf, den man den Pharmakonzernen machen muss, den man den Regulatoren machen muss und den man letztendlich der Politik machen muss. Sie blendet uns. Transparenz war noch nie was Negatives. Transparenz war immer gut.
Herr Harrich, jetzt komme ich aber trotzdem noch mal zum Thema Fußball, weil da treffe ich bei Ihnen ja wohl einen Nerv. Ist es nicht auch so, dass auch der Patient Dinge nicht sehen will? Weil wenn das jetzt auch nicht stimmt, der Fußball, der Champions League-Seher will sich nicht die Frage stellen, wie es sein kann, dass auf diesem Niveau so gespielt wird, die immer Kampfmaschinen fit werden, die müssen irgendwas nehmen, um das abzuziehen, die wollen ihr Hobby haben. Ist es nicht auch so, dass der User, der Patient sagt, ich habe schon das, jetzt muss ich auch noch ich muss ja irgendwo mal Schluss machen, ich will es gar nicht wissen.
Naja, ich denke, es ist ein Bewusstsein, das bewusst runtergespielt wurde. Über Jahre und Jahrzehnte kennen Sie Sie kennen ja die Werbung, die wunderschöne Werbung in der Pharmaindustrie, die Versprechen, Arzt und Apotheker und alles schön, direkt vor der Tagesschau, im Primetime-Programm, im Sender, für den ich am meisten arbeite, der ARD, auch im ZDF und anderen, die größten, die teuersten Werbeslots, das ist Pharma. Das wurde uns suggeriert über Jahre und Jahrzehnte. Vertraue deinem Arzt und Apotheker. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie mal. Ich würde sagen, fragen Sie mal nach Transparenz. Gehen Sie in die Apotheke, fragen Sie den Apotheker, wo kommt denn das her? Wo wurde denn das produziert?
Was soll der Ihnen denn sagen?
Ich mache es in jeder Apotheke, wenn ich reingehe, frage ich immer, wo kommt denn das her? Wer hat denn das produziert? Die Frage ist immer,
Das können Sie mir vielleicht sagen, Herr Harrich, Sie haben es doch recherchiert.
Es ist auch für uns im journalistischen Sinne wahnsinnig schwer nachzuvollziehen, wer wo und wenn. An der ersten oder zweiten Hürde scheitert man.
Aber Herr Harrich, ich möchte trotzdem nochmal drauf kommen. Ich meine, wir wissen das von Autofahrern, kennst vielleicht auch bei uns, das, was draufsteht, was das Fahrzeug verbraucht.
Ist eine Lüge.
Das ist eine Lüge und trotzdem kaufen wir uns das, weil der schick ausgestattet ist und das haben. Das ist doch genau dasselbe.
Das ist Lifestyle und Statussymbol. Ich verstehe es nicht.
Aber es ist dieselbe Mechanik. Ich will es nicht wissen.
Ja, das ist bei Autos sehe ich es anders. Genauso beim Fußball und Auto, das verstehe ich, weil es ist beides. Ich will das
Emotionen haben. Emotionen und Spaß.
Emotionen, Spaß, Hobby, mach mir nicht das Hobby noch kaputt. Ja. Ich möchte halt schnell auf der Autobahn fahren. Und 120, wozu? Ich möchte hier... ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei Medikamenten ist was anderes. Ich glaube, dass wir uns damit einfach noch nicht beschäftigt haben. Wir haben noch diesen eingetrichterten blauen, das eingetrichterte blauäugige Verständnis von Arzt und Apotheker, weißer Kittel, Vertrauen, alles gut.
Dieses Pfizer-Blau.
Genau. Und die Realität ist eine andere und wir müssen als Konsumenten, als Patienten endlich anfangen zu hinterfragen. Wir müssen endlich die Fragen stellen. Wo kommt es her? Wer kontrolliert das? Wie kann das sein, dass wir uns einfach blauäugig da blenden lassen? Ich verstehe es nicht.
Natürlich gibt es hier auch Abhängigkeiten, wie das im Klinikalltag gibt. Da hat man sich vielleicht auch als Klinikum einen teuren OP hinstellen lassen. Der muss bezahlt werden. Und weil der vielleicht auch zum Teil privat mitfinanziert wurde, also muss jetzt jede Hüfte operiert werden, jedes Knie muss operiert werden und jede Bandscheibe muss klar gemacht werden. Das hat auch alles damit zu tun.
Absolut. Wenn man sich die Kapazitäten anschaut, ein Pharmaunternehmen entwickelt für viel Geld ein teures Medikament. Natürlich wollen sie dann, wenn das zugelassen wird,
einen Markt.
So viel Umsatz wie möglich. Warum denn auch nicht? Aber das ist auch deren Recht. Denn Recht ist es aber nicht, minderwertige Produkte auf den Markt zu drücken und die Kontrolle über ihre Herstellungskette zu verlieren. Mhm. Also wenn wir über die Hüft-OP sprechen, also es ist ein offenes Geheimnis, dass Krankenhäuser große Kapazitäten für OP-Säle beispielsweise aufbauen oder auch eine große hohe Anzahl von Betten, die müssen dann auch gefüllt werden. Und da wird halt auch dann wild vor sich hin operiert. Hauptsache der Umsatz stimmt. Mhm. Das ist nichts Neues. Aber letztendlich, wenn die Operationen dann noch minderwertig sind, dann ist natürlich das größere Problem. Also Pfusch ist immer strafbar.
Herr Harrich, wünschen Sie sich, dass die Produktion, die zum Großteil ausgelagert wurde in Ländern wie China und Indien, die aber eben auch eigene Produkte entwickeln und anfangen mit den Geldern, die sie generieren, auch unsere Unternehmen aufzukaufen. Das heißt, wir haben ja die Kontrolle letztendlich verloren. Wünschen Sie sich, dass die Produktion zurückkommt nach Europa oder wünschen Sie vielleicht auch einen vollkommen anderen Umgang mit Medikamenten?
Sie treffen letztendlich den Nagel auf den Kopf. Der Umgang mit Medikamenten muss für uns muss von den Patienten aus und von den Ärzten, natürlich den Apothekern, bewusster geführt werden. Diese Überverschreibungen, dieses letztendlich für uns ja auch in Resistenzen resultierende Verhalten unsererseits ist problematisch. Die Rückholung der Produktionskapazität nach Europa ist eigentlich unrealistisch. Das liegt an den Umweltauflagen, es liegt an der Expertise, es liegt an letztendlich im ganz großen Sinne der Kosten. Wenn wir das machen, können wir das Gesundheitswesen nicht mehr tragen. Man muss aber ein Kontrollsystem finden und eine Transparenz schaffen, die es erlaubt, für uns als Patienten davon ausgehen zu können, dass die Medikamente, die wir bekommen in den Apotheken, auch das drin haben, also die Wirkstoffe und die Sauberkeit haben, die uns auch versprochen wird.
Aber Harrich, ist das nicht vollkommen unmoralisch zu sagen, okay, wir können zum Beispiel Psychopharmaka oder auch andere Medikamente hier nicht herstellen, weil das Land landet dann im Grundwasser, die Auflagen sind so hart, dass sie das nicht machen können, aber woanders sind sie eben nicht so hart, dann soll die das eben im Grundwasser
haben. Naja, es ist aber auch hart zu sagen, dass wir uns, wenn wir es alles hier produzieren wollen, dann nicht mehr leisten können. Und natürlich den Leuten in Indien und China, die jetzt da in der Industrie natürlich arbeiten, das sind ja Millionen Menschen, auch die Lebensgrundlage nehmen und entziehen aus Egomanie. Ich denke, wenn wir die Firmen in die Pflicht nehmen und die Verantwortung auf die Pharmahersteller sowie die Politik legen, dass dort tatsächlich sauber auf europäischem Niveau produziert wird.
Dann steigen die Kosten.
Dann steigen die Kosten, das ist ja okay, aber letztendlich die Garantie dafür auch dann da ist, dass die Medikamente, die wir bekommen, sauber sind, Das würde mir schon mal als Schritt reichen. Mhm. Ich denke, die Rückholung, das wird Ihnen jeder Experte oder die meisten Experten bestätigen, ist eigentlich unrealistisch.
Mhm. Das, was Sie hier beschreiben, dass man einfach das Image, was man aufgebaut hat, tatsächlich erfüllt, sich hinschaut, wo wird produziert, wie wird produziert, also wirklich eine Verantwortung dahingehend auch ja lebt, dass man sagt, ich kann nicht einfach sagen, ach, nimm's einfach, das wird schon klappen, weil ich verlange trotzdem ja einen stolzen Preis hier und spiele mich auf, wie was ich für die Volksgesundheit tue. Wie realistisch ist das, dass dieses Bewusstsein nach oben durchsickert, wo doch Menschen vollkommen auf Gier nur Geld verdienen wollen?
Wir können nur hoffen und die Meinung und letztendlich die Information, also das Wissen darüber weiter verbreiten. Mhm. Das ist ja der Grundsatz für uns. Wir können Politik nicht machen. Wir können nur den Denkanstoß geben. Wir können gesellschaftspolitisch Denkanstoß ermöglichen, wenn es irgendwie geht.
Als Journalist.
Als Journalisten, als Medien, als so gesehen eine der wichtigsten oder eine der wichtigen Säulen der Demokratie in unserem System. Und das ist unsere Aufgabe, darüber zu reden, es zu kommunizieren und den Leuten die und auch den Leuten das Gefühl und das Wissen zu geben, dass sie tatsächlich was verändern können. Wenn sie mal nachfragen im Gesundheitsministerium, wenn sie nachfragen in Apotheken, wenn sie da Druck machen, dann wird es auch Veränderungen geben. Ich meine, nur allein der Transparenzansatz. Das heißt ja nicht, dass jedes Medikament, das in Indien oder China gefertigt wurde, schlecht ist. Mhm. Es gibt nur auch schlechte Produktion dort. Und es ist undurchsichtig und der Druck ist falsch. Und die Behandlung der Arbeitskräfte dort, das ist ja noch ein anderes Thema. In Indien und China gibt es keine Gewerkschaften in der Art wie hier in Deutschland. Es gibt dort auch keine Arbeitssicherheiten. Es gibt auch keine Standards. Es ist Hire and Fire. Das sind zum Teil menschenunwürdige Bedingungen, unter denen dort gearbeitet wird. Also das sind alles Aspekte, die tatsächlich eine große Rolle spielen und die uns als Konsumenten angehen sollten. Ich meine, wir regen uns auf, wie die Menschen, die unsere Jeans einfärben, dort arbeiten müssen. Über die Menschen, die Antibiotika anrühren, da denken wir noch nicht sonderlich viel nach.
Beißt sich das nicht Globalisierung und gleichzeitig das Einfordern von fairen Produktionsbedingungen? Ist das nicht ein wesentlicher Motor der Globalisierung, dass man irgendwo abgreift und den Dreck sollen die anderen bekommen?
Es sind zwei Schulen, die sich entgegenstehen. Die eine Schule sagt, indem wir durch die Globalisierung und Auslagerung der Produktionskapazitäten in allen Bereichen schaffen wir in diesen Ländern wie eben Indien und China oder Bangladesch und Pakistan, die auch viel Pharmazeutika produzieren und Grundstoffe, Wirkstoffe, neue Arbeitsplätze, generieren wir Studienplätze für die Ausbildung, Schulen
etc. Know-how-Transfer.
Know-how-Transfer,
das stimmt so, ja.
Das stimmt so auch irgendwo. Ja. Bloß gleichzeitig natürlich nicht zu europäischen Konditionen, natürlich werden die ausgebeutet, natürlich gibt es dort keine Arbeitssicherheit, keine Versicherungen. Mhm. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin kein Globalisierungsgegner. Globalisierung hat sicherlich auch gute Seiten. Gleichzeitig auf der Ebene der Verantwortungslosigkeit muss man auch sagen, da tragen wir halt einfach dann mit. Da brauchen wir uns nicht beschweren, wenn Kinderspielzeug mit Blei verseucht ist, das aus China herkommt.
Herr Harrich, haben Sie in all den Jahren der Recherche, was diese Branche angeht, Pharma, auch Menschen getroffen aus der Branche, wo Sie gemerkt haben, der hat so etwas wie Restgewissen oder ist ein ehrlicher Mensch?
Nein, absolut. Also wir haben im Rahmen dieser jahrelangen Zusammenarbeit Menschen kennengelernt aus der Pharmabranche, die absolut mit gutem Gewissen und sauber ausgestiegen sind. Die haben aber alle, jeder einzelne von denen, drinnen gearbeitet und damit Probleme gehabt. Aber das ist auch die Natur des Whistleblowers. Jeder Whistleblower, der aussteigt, um eben Missstände aufzudecken, hat ein schlechtes Gewissen und hat auch selber irgendwo damit gearbeitet. Was für mich interessant war auch noch im Rahmen dieser Arbeit, ist die Haltung der großen Pharmaverbände. Die Pharmaverbände, also hier in Deutschland, die letztendlich die Lobbyarbeit der Pharmaindustrie im Deutschen Bundestag und auf europäischer Ebene natürlich auch machen, haben einerseits die Verantwortung gegenüber uns Patienten im Rahmen der Kommunikation und andererseits die Aufgabe auf politischer Ebene Stimmung zu machen. Und mir ist beispielsweise eben eine Erfahrung noch nach wie vor sehr erinnerlich, wo es um den Bereich der sogenannten Arzneimittelengpässe geht. Es ist zunehmend in Deutschland der Fall und auf europäischer Ebene, dass es Engpässe bei gewissen Arzneimitteln, besonders im Bereich der Antibiotika gibt. Das heißt, Medikamente, die einfach nicht mehr lieferbar sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund, dass zu wenig gezahlt wird, das führen natürlich die Pharmaverbände gerne an, dass die Krankenkassen und hier das Gesundheitssystem in Deutschland zahlt so geringe Preise für Antibiotika, dass es sich gar nicht mehr lohnt, sogar in China nicht mehr lohnt, herzustellen. aber eben auch, und das war offizielles Statement dieser Verbände, aufgrund von Produktionsmängeln, also einfach minderwertiger Produktion bei der Produktion im Ausland in Indien und China. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, wo die Grundversorgung mit einfachen Antibiotika, das in dem Fall generische Antibiotika, sollte eigentlich die Politik auf den Plan rufen, zu sagen, wir müssen hier agieren. Wenn die Kapazitäten oder die Produktionsqualität so minderwertig ist, dass sogar die Verbände anfangen, sich zu beschweren, dann müsste jetzt was getan werden. Und es ist tatsächlich, es beunruhigt mich sehr, weil es bislang dem Gesundheitsministerium noch nicht geglückt ist, irgendwo einen Ansatz zu finden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Wünschen Sie sich, was diese ganze Branche angeht, eine Aufmerksamkeit und eine Kontrolle wie bei der Internationalen Atomenergiebehörde?
Ich denke, generell Qualitätsstandards kontrollieren zu können und sich nicht, also keiner würde einer freiwilligen Selbstkontrolle des Iran oder Nordkoreas zustimmen, wenn die sagen, dass sie sich dran halten, dann wird es schon so sein, sondern wir wollen das immer kontrollieren. Und genauso muss es im Pharmabereich sein. Natürlich ist, ich sag mal, Nuklearwaffen nochmal ein anderes Thema als Pharma, aber jetzt mal ganz blöd gesagt, es geht auch um das Leben unserer und die Gesundheit unserer Bevölkerung. Mhm. Und momentan, wenn man sich anschaut, dass es, die FDA, also die amerikanische Gesundheitsbehörde und Zulassungsbehörde FDA, die größte weltweit, 17 Kontrolleure da in Indien hat, die für die 20.000 pharmaherstellenden Unternehmen in Indien 100.000, wenn man noch die Zulieferer dazu nimmt, zuständig sind.
Wie sollen die das überprüfen?
Wie sollen die das überprüfen? Wie soll das gehen? Wie soll eine lückenlose Kontrolle, wird es so nicht geben? Mhm. Die muss es aber geben.
Naja, man muss, wenn Sie von der FDA sprechen, auch eben wieder über Revolving Door sprechen. Wenn ich mir überlege, Herr Taylor ist an der Spitze, der kommt von Monsanto und soll gleichzeitig für die FDA auch dann mitentscheiden, ob genmanipulierte Lebensmittel schädlich sind oder nicht, obwohl er natürlich gleichzeitig auch Anteilseigner bei Monsanto ist. Also wir sehen, wir sind da in einem System drin, was höchst korrupt ist. Ich möchte zum Schluss nochmal darauf kommen, welche Folgen es hat, nicht nur mit minderwertigen Medikamenten bedampft zu werden, sondern auch mit Produkten, die medizinisch eingebaut werden. Die Brustimplantate, über die Sie auch sprechen. Hunderttausende von Frauen haben sich Brustimplantate aus welchen Gründen auch immer einbauen lassen und dann stellt sich fest, die sind überhaupt nicht sicher. Und die kamen vom Markenhersteller zu einem stolzen Preis.
Die auch wiederum hergestellt wurden unter fragwürdigen Bedingungen in Ländern, aus denen wir uns sicherlich nichts in den Körper einpflanzen wollen würden. Die Gründe für Schönheitsoperationen, chirurgische Eingriffe, das ist jedem selbst überlassen und das ist legal und das können Leute machen, so viel sie wollen. Natürlich betrügerisch und kriminell ohne Ende, letztendlich ja auch strafbar, wenn Menschen, wenn diese Firmen, die diese Produkte liefern und die Ärzte waren ja zum Teil damit eingebunden in diese kriminellen Machenschaften, minderwertiges Zeug, das letztendlich giftig, unsicher ist, also das ist letztendlich ist es schwerste Körperverletzung.
Hatte das irgendwelche Konsequenzen für den Hersteller?
Ja, da gab's also Verantwortliche der Firma wurden jetzt auch, also es laufen immer noch Verfahren und Widerrufsverfahren und so weiter, aber da wurde schon heftig ermittelt und Strafen gezahlt, aber das ist halt so.
Das müsste den Geschädigten, den Frauen, die
schwerste... Den Menschen, die schwerste Verletzungen davon getragen haben, die teilweise ja auch lebenslang, ich glaube, krebserregende Materialien, die ausgelaufen sind und so weiter.
Die im Körper drin sind und die kriegt man nicht mehr raus, ja.
Ich meine, da hilft keine Haftstrafe und keine Wiedergutmachung. Also das ist ja lebenslang geschädigt. Von den psychischen Schäden brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Mhm. Aber ich meine, das ist das Problem. Da, wo richtig viel Geld zu verdienen ist, wird es immer jemanden geben, der sagt... Da schneide ich mir aber eine Wurst davon ab, ob legitim oder illegitim. Und kriminelle Machenschaften, letztendlich dahinter steht zum größten Teil nicht böser Wille, sondern einfach Gier.
Mhm. Herr Harich, das Motiv, dieses Buch zu schreiben und das, was Sie auf diesem Gebiet als investigativer Journalist leisten, das Motiv haben Sie, glaube ich, hier in dieser Sendung hinreichend erklärt. Ich möchte trotzdem nochmal nicht nur auf das Buch hinweisen, es zu lesen. Auch im Internet kann man sich die Dokumentation nochmal anschauen, wenn Sie nicht auf der Mediathek sind. Ich glaube, irgendwann sind Sie ja da nicht mehr.
Doch, die wird, glaube ich, ewig sein.
Ja, gut,
kann ich einfach mal
das in die Suchmaschine eingeben und da suchen. Aber was glauben Sie, hat Ihre Arbeit einen Impact bei den Herstellern?
Bei den Herstellern sowie sowie gesellschaftlich, denke ich, hat man sicherlich Aufmerksamkeit generieren können letztes Jahr. Inwiefern es bei den Herstellern tatsächlich zu Änderungen und ich sag mal, sauberere Arbeit führen wird und führen kann im System aktuell? Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass vielen, meiner Wahrnehmung nach, viel des politischen Denkanstoßes verpufft ist. Dadurch, dass letztes Jahr die Wahlen waren, dass es eine Umbesetzung im Gesundheitsministerium gab, das ist scheinbar, nach meiner Wahrnehmung, eine weitaus extremere Ausrichtung auf die Pharmaindustrie und nicht das Gesundheitswesen im Rahmen der aktuellen Führung des Gesundheitsministeriums zu geben scheint, mache ich mir da leider nicht zu große Hoffnungen. Ich glaube und ich finde, dass der Druck, der politisch-gesellschaftliche Druck eher vom gesellschaftlichen, von den Patienten kommen muss. Ich würde jetzt mich momentan auf die politische Ebene nicht unbedingt in diesem Bereich verlassen und auf die Selbstheilungskräfte der Industrie im Pharmabereich.
Schöne Kombination, Selbstheilungskräfte der Industrie.
Vertraue ich schon gar nicht.
Herr Harich, letzte Frage an Sie. Glauben Sie, dass der Kunde, der Patient sich dafür wirklich interessiert, solange er gesund ist?
Ich glaube, der Patient interessiert sich sehr dafür. Man merkt auch, wir haben es ja an den Einschaltquoten gemerkt, wir merken es an den Abrufzahlen im Internet, wir merken es an den Zuschriften und den Kontaktaufnahmen durch eben Patienten, die meinen auch, dass sie geschädigt worden sind. Das ist enorm. Und die emotionale Betroffenheit auch von seitens Apothekern ist enorm. Das, was mich wiederum überrascht, besonders an der Reaktion von vielen Apothekern, ist die Hilflosigkeit, die Ratlosigkeit. Die sagen, ja, wir wissen, wie sollen wir denn wissen, was da in den Paketen drin ist? Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, 3 Wochen, einen Medienpreis des Apothekerverbandes in Nordrhein-Westfalen, Westfalen-Lippe bekommen, für diese Medienarbeit, für pharmacrime.de. Da hatten wir die Gelegenheit, uns mit Dutzenden Apothekern am Tisch zu unterhalten nach der Preisverleihung. Und die haben alle die Situation, dass sie sagen, sie haben ja so recht, und wir sind total verzweifelt, weil wie sollen wir denn das machen? Wenn die Apotheker schon keine Antwort haben, dann glaube ich, ist es wirklich am Gesetzgeber, wirklich auf politischer Ebene notwendig nachzutarieren.
Herr Harich, ich danke ganz herzlich fürs Kommen und auch für Ihren wirklich sehr dicken Beipackzettel, den ich dringend empfehle zu lesen, sich auch die Dokumentation nochmal anschauen und sich die Frage stellen, ob man möglicherweise davon betroffen ist. Ich glaube schon, weil wir alle gehen ab und an mal zu einem Arzt oder zu einer Apotheke und wollen doch schon, dass das, was wir dort dringend benötigen, was wir kaufen, wenn es nicht ein Lifestyle-Präparat ist wie Hustenbonbons, dass das tatsächlich auch seine Wirkung hat, weil wir gehen ja nicht umsonst zur Apotheke, sondern weil wir es eben brauchen. Ich glaube, hier muss man einfach Druck machen, mit seinem Apotheker Kontakt aufnehmen, den ich jetzt beschimpfen oder in die Ecke dringen, dass er merkt, okay, da tut sich was an der Front. Die Leute lassen sich das nicht mehr so gefallen und vor allem nicht, dass sie jedes Mal, das weiß ich nicht hören, sondern das wird dann vielleicht weitergereicht. Ich gehe davon aus, da wir alle so SMS-verwöhnt sind, dass das jetzt nicht von heute auf morgen sich ändern wird. Das heißt, man muss ja einfach flexibel immer wieder kommen, aber ich hoffe, dass das die Menschen tun und dass es auch zu einer Wirkung kommt, weil früher oder später wird es so etwas geben wie einen Gammelfleischskandal, nur im viel größeren Ausmaß.
Es gab ihn ja schon, Heparin.
Genau, und sich dann darüber zu beschweren oder so zu tun, als hätte ich das alles nicht gewusst, das ist dann ein bisschen zu spät. Herr Harich, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass Sie über dieses Thema berichten.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Daniel Harich. Noch einmal dieses Buch Pharma Crime. Lesen, verstehen und sich die Frage stellen, ob man diese Transparenz, die man gerne hätte, nicht am Apotheker-Counter ein bisschen nachfragen kann. Ich glaube, das funktioniert. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.